Du bist aber jetzt immer noch nicht bei den Ergebnissen, sondern es kommt dann.
Ich muss sagen, der Vorschlag des Ergebnisses ist sowieso relativ knapp im Vergleich zur Methode.
Naja, das sollte ja auch sein. Aber ich will halt.
Ich komme jetzt aber schon so langsam in die Region.
Genau, weil das ist das, was ich dann wieder filmen will.
Ach so. Ja. Moment, zum Filmen, da kannst du dann nur mich filmen, hauptsächlich jedenfalls. Weil die meisten Ergebnisse, die kann ich sogar, habe ich dir gesagt, manipulieren.
Klar, das ist ja sowieso klar. Es geht mir darum, die Worte dann, weißt du, ja, die Nachwelt festzuhalten. So.
Okay, ich fange aber jetzt nochmal hier mit der Folie an, damit das auch transparent ist. So. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Die Instruktionen für die Astrologen. Ne? Der Instruktionstext für die Astrologen. Hinweis für Astrologen zur Deutungs- und Fragebogenerstellung. Das ist sicher methodisch ein
wichtiger
Punkt. So, den Text haben also die bekommen. Ich lese das mal so vor. Beiliegend haben sie die Geburtsdaten für ein paar von Horoskopeignern bekommen. Auf der Grundlage der daraus berechenbaren Horoskope ist es nun ihre Aufgabe, erstens für jeden der beiden Horoskopeigner einen Deutungstext zu erstellen, in dem sich der Horoskopeigner möglichst gut wiedererkennen soll, in Klammer Gutachten. Wie gesagt, das ist alles erlaubt, das haben manche auch gesagt, nee, Text ist nur, was meine ich, Grafiken, Bilder, alles erlaubt. Für beide Horoskopeigner zusammen einen gemeinsamen Fragebogen, speziell für dieses Horoskopeignerpaar zu erstellen. Dieser Fragebogen soll so gestaltet sein, dass die beiden Horoskopeigner auf die gestellten Fragen voraussichtlich sehr unterschiedlich antworten werden, damit sie später anhand des Antwortverhaltens erkennen können, welche Versuchsperson zu welchem Horoskop gehört. Das ist auch wichtig. Es gab zum Beispiel einen Astrologen, der dann am Ende gesagt hat, nachdem er seine enttäuschenden Ergebnisse erfahren bei dem Versuchspaar, zu den Aspekten, die ich da gedeutet habe, da waren halt die beiden Horoskope sehr ähnlich. Da war ich mir natürlich aber gerade dann, als ich gerade auf den Aspekt versteigt habe. Also, aber sowas gibt es. Das ist aber nicht meine Schuld sozusagen. Dabei ist es sowohl bei den beiden Gutachten als auch bei dem für beide Horoskopeigner gemeinsam erstellten Fragebogen zu beachten, die folgenden Punkte. Verboten ist es, in die Gutachten Informationen zu integrieren, beziehungsweise, also das ist das Einzige, was wirklich verboten ist. Alles andere ist erlaubt. Verboten ist es, in die Gutachten Informationen zu integrieren, beziehungsweise Fragen in den Fragebogen aufzunehmen, die allein aus den Geburtsdaten erschlossen werden können, ohne dass ein Horoskop zur Hilfe genommen werden könnte. Beispiele sind Aussagen, Fragen wie, Sie sind an einem Montag geboren. In Ihrem Geburtsjahr war die erste Mondlandung, etc. ist unzulässig. Also das ist natürlich auch indirekt. Und die in den Kontrollgutachten, in den Kontrollprüfungen, ist natürlich genau nach sowas Ausschau gehalten worden. Ich habe zwar selber alle Texte selber durchgeguckt, ob sowas drin ist. Ich habe in einigen Fällen doch sagen müssen, nee, Moment, das muss geändert werden, bevor ich sowas da was weitergeleitet habe. In keinem einzigen Fall aber irgendwie aus böser Absicht oder so etwas, sondern weil ich es aus Reddit muss vielleicht so gewohnt waren. Also es kam ein paar Mal vor, also nicht allzu häufig, aber ein paar Mal vor. Aber ich könnte es auch übersehen haben, deswegen noch extra kontrollieren. Auch eine Aussage wie zum Beispiel, Sie sind in den Bergen aufgewachsen, würde von mir moniert werden, wenn der eine Horoskopeigner in der Zentralschweiz und der andere in Hamburg geboren ist. Ja? Ach ja. Gutachten und Fragebogen werden von mir sorgfältig geprüft, ob sie nicht solche versteckten Botschaften enthalten, die auch ohne Horoskop allein aus den Geburtsdaten rekonstruiert und plausibel gemacht werden können. Man kann aber was in Kontrollen, die stattgefunden haben, sagen, dass das nicht der Fall war. Jedenfalls nicht ausreichend, um das irgendwie darzustellen. Verboten ist auch, astrologische Begriffe gleich welcher Art in die Gutachten und den Fragebogen zu integrieren. Beispielsweise würden Aussagen wie aufgrund ihres aszendenten Wassermanns haben sie und so weiter, oder der Mars gibt ihnen von mir moniert. Auch in dieser Hinsicht werden Gutachten und Fragebogen von mir sorgfältig geprüft. Hintergrund ist die Tatsache, dass ein Horoskopeigner heutzutage im Internet binnen weniger Minuten durch diverse kostenlose Computerprogramme herausfinden könnte, ob eine genannte Konstellation auch tatsächlich in seinem Radix vorhanden ist. Wobei mir zu sagen ist, das muss sich natürlich keineswegs auf Radix beschränken oder überhaupt, dass die astrologisch zugrunde liegt, ist völlig hirnlos. Abgesehen von diesen beiden einschränkenden Punkten ist Ihnen bei der Erstellung der Gutachten des Fragebogens alles erlaubt. Widersprechen. Sie können fragen und ausführen, was Sie möchten, ohne jede Einschränkung. Sie können also beispielsweise die Wesensstruktur und Charaktereigenschaften der Horoskopeigene analysieren, wichtige Lebensthemen ansprechen, können Solare oder Transite hinzuziehen und darauf aufbauen, Aussagen machen, können ambivalent oder konkret formulieren und so weiter. Das ist alles erlaubt, was Sie astrologisch irgendwie machbar oder hier als sinnvoll ansehen. In Ihrem eigenen Interesse eines erfolgreichen Testausgangs seien jedoch geraten, sich bei diesem Test konservativ auf jene astrologischen Verfahren und Aussageweisen zu beschränken, die Sie in Ihrer bisherigen astrologischen Praxis als sehr evident und erfolgreich erfahren haben. Soll keiner hinterherkommen und sagen, haben ein bisschen rum experimentiert. Ja. Die Länge der Gutachten bzw. des Fragebogens, da bin ich oft gefragt worden, obliegt ganz Ihnen. Manche Astrologen waren vielleicht verunsichert, dass sie keine Vorteile bekommen, ja, das ganz selber gestalten konnten. Die Länge obliegt ganz Ihnen, es gibt ja keinerlei Vorgaben. Die Gutachten und der Fragebogen sollten nach Ihrem eigenen Ermessen nur ausführlich genug sein, damit die Horoskopeigner sich in den Gutachten hinreichend gut erkennen können, beziehungsweise damit sie später anhand des Antwortverhaltens auf die Fragebögen die Horoskope den Versuchspersonen richtig zuordnen können. Wie sie den Fragebogen gestalten, obliegt ebenfalls ihrem eigenen Interesse. Sie können Fragen zum Ankreuzen mit geeigneten Alternativen oder komplizierten Antwortmöglichkeiten oder auch offene Fragen wählen oder beides mischen oder so. Bedenken Sie aber, dass gut überlegte Fragen zum Ankreuzen in der Regel benutzerfreundlicher sind, wohingegen man bei offenen Fragen nicht sicher sein kann, ob der Befragte auch ausführlich genug antwortet oder dabei wirklich den Punkt trifft, der Sie zentral interessiert. Das habe ich in weiser Vorahnung geschrieben, weil natürlich dann manche enttäuscht waren auf Antworten, die versucht haben, auf offene Fragen gegeben haben, weil sie dann gar nicht das war, was sie also wollten sozusagen. Kann ich auch nichts. Deswegen habe ich da vorgebeugt. In manchen Fällen habe ich mir aber nochmal eine Frage erlaubt, solange die noch nicht wieder sind. Bei den Gutachten sind automatisch von Computerprogrammen erzeugte Deutungstexte nicht gestattet. Das ist wie gesagt die Extra-Schublade. Ne? Extra-Schublade alles, das kam dann zum Schluss automatisiert, nachdem das abgeschlossen war und sich keine Astrologen mehr fanden, die hier machen. Übersenden Sie mir das Gutachten zum Horoskop eigener A, zum Horoskop eigener B, also A und B für jedes Paar eine neue, sowie den Fragebogen bitte jeweils auf gesonderten Blättern, damit es auch gesondert einfach weiterleiten kann. Die Gutachten dürfen als Überschriften ausschließlich die Versuchspersonennummer, zum Beispiel 123a, 123 ist das Paar, A ist die Versuchspersonen innerhalb des Paares enthalten, aber keine Angaben zu den Geburtsdaten oder gar Radix-Zeichnungen. Sonst machen wir es. Genauso darf der Fragebogen als Überschrift ausschließlich die Nummer des Versuchspersonenpaares enthalten. Und nicht A, B oder so. Bitte senden Sie die zwei Gutachten. Ja. Sollten Sie während der Bearbeitung der Horoskop-Eigner-Paare zu der Ansicht kommen, dass die beiden Horoskope zu ähnlich sind, um die beiden Horoskop-Eigner zuverlässig zu unterscheiden, oder dass eines der beiden Horoskope sehr schwer zu deuten ist, sodass es hier keine zuverlässigen Aussagen möglich sind, dann können Sie die Bearbeitung dieses Paares zurückgeben. Sie erhalten dann von mir ersatzweise ein anderes Paar zur Bearbeitung, so lange, bis Sie ein Paar gefunden haben, dessen Bearbeitung Sie sich zutrauen. Wenn Sie zu einem Paar die zwei Gutachten der von Ihnen konstruierte, Fragebogen bei mir eingehen, dann gilt dieses Paar als von Ihnen akzeptiert und das Rückgaberecht ist erloscht. Das ist klar. Nicht sagen, nachdem man es schon so bearbeitet hat. Müssen wir dann schon überlegen. Okay, das war also die Instruktion hier. Und jetzt können wir hier wieder weitergehen. Muss ich noch hier aufrufen. Hier rufen wir hier rein. Ja, ist relativ noch. Es sind nicht mehr viele Folien, dann muss ich zum Freihändeln übergehen. Instruktion für die Astrologen, das war die Folie, die wir gerade hatten. Wichtig, kein Astrologe wusste vom anderen, hat euch beide abgenommen, aber ihr habt die gleichen Paare bearbeitet, der eine die Fragebögen, der andere die Deutungstipps. Insofern ist es sozusagen eine Teamarbeit gewesen. Aber ansonsten wusste kein Astrologe vom anderen, wie er teilnimmt. Kein Paar wurde mehrfach bearbeitet, das ist auch ein mögliches Missverständnis, also ist kein Paar von zwei Astrologen doppelt bearbeitet worden. Es gab ein Rückgaberecht von schwierigen Paaren, die üblich oft, das hatten wir schon. Fragen der Art, ja, kann man denn auch, sie dürfen immer mit Ja zu beantworten, das habe ich schon oft gesagt. Also Länge, Form, Thema dran sind, Stundenastrologie, ein Stundenastrologisch, das bearbeitet hat, schriftlich, Grafiken, Provokationsfragen, Fremdurteil, alles. Keine Zwischenergebnisse, hatte ich glaube, alles schon gesagt. Zulassung 5% für zwei. Das macht das nichts Neues, das haben wir alle schon. Hochinteressant, die ungefragten Zusatzbemerkungen von Versuchspersonen. Beziehungsweise, ich lege noch mal kurz auf hier, dann bevor ich übergehe, wie die Datenerfassung dann hinsichtlich der Urteilsabgabe ausgesehen hat. Das war dann so. Also es lief hauptsächlich ja über E-Mail ab. Ne? Die haben eine Mail bekommen von mir, unten das Deutungstext zum Beispiel, die Deutungstexte anhängen im Fall der Versuchsperson. Sehr geehrte Versuchsperson, Nummer 11 in dem Fall, vielen Dank für die Bearbeitung des Ihnen übersandten Fragebogens, nachdem das auch schon zurückkam. Sie erhalten nun, Sie beide unten, zwei Deutungstexte, die der Astrologe für Sie und Ihren Testpartner, in Klammer eine anonym bleibende Person gleichen Alters, aber mit unterschiedlichen Horoskopkonstellationen, erstellt hat. Bitte lesen Sie beide Deutungstexte aufmerksam durch und beurteilen Sie dann, welcher der beiden Texte Sie alles in allem mehr anspricht, welchen der beiden Texte auf Sie persönlich als besser zutreffend empfinden. Teilen Sie uns Ihre Entscheidung, bitte nachfolgen durch einfaches Ankreuzen mit und ergänzen Sie, wie sicher Sie sich bei der Entscheidung waren. Also Deutungstext A oder B. Und dann sehr sicher, ziemlich sicher, eher sicher, trotz etwas Unsicherheit, ziemlich unsicher, sehr unsicher. Ja, damit man das dann auch noch damit korrelieren kann. Ganz ähnlich auch bei den Astrologen. Das ist also der Astrologenstandard, denke ich ja. Betreff Antworten des Versuchspaares 163. Liebe Frau, die Astrologin hier, auch die Antworten des Paares oder 63 sind nun da, da habe ich teilweise ein bisschen, Sie finden sie in diesem Fall weiter unten in diese Mail angehängt, wieder brauchen Sie nur noch die Zuordnung, ein Zuordnungsgrad, welcher ausgefüllte Fragebogen zu welchem Horoskop gehört, wollen Sie dazu bitte nachfolgen, einfach die nach der Vorteil rechte Zuordnung an, und wie sicher Sie sich dabei sind, senden Sie die Mail an mich zurück. Hier unten war der Fragebogen hinkopiert, die Versuchspersonen geschickt hatten, beiden. Welche der beiden möglichen Zuordnungen der Versuchspersonen zu den Fragebogenantwort ist nach ihrer Beurteilung gerechtlicher? Versuchsperson A ist Fragebogenantwort 542 oder es ist eben gerade umgekehrt. Ja. Wie sicher sind sich bei der Einschätzung wieder sehr sicher bis hier unsicher? So sieht das also hier aus. Ja, und jetzt wie gesagt, haben die Versuchspersonen, auch die Astrologen teilweise, sich nicht nur bei diesen einfachen Ankreuzen A oder B und die Sicherheit beschränkt, sondern noch einige Zusatzanmerkungen gemacht. Und das ist teils extrem aufschlussreich gewesen, also die Ungefragten. Wenige kamen sowas zurück, ich hatte ja eine Zukunftsprognose, ach, ich könnte der Astrologe nicht noch solche für mich stellen oder nicht weiter beraten. Das ist also eine relativ kleine Population, die bei Ihnen, die so etwas eigentlich möchten. Ich würde das mal schätzen auf maximal 5-3% oder irgendwas in der Richtung. Das kam aber manchmal. Sie sagen, jetzt möchte ich sagen, wer der Astrologe war, ich möchte auch von denen jetzt ausführlicher beraten werden. So sieht man das Erkenntnis nicht aus. Dann, und das sind interessante sprachliche Dinge, kam so aus, ich bin gespannt, ob meine Entscheidung richtig war. Also bevor sie es erfahren haben, das habe ich markiert, oder für den Fall zum Beispiel, dass ihm gesagt wurde, andersrum war was, das ist mir aber peinlich. Als ob jetzt jemand einen Fehler gemacht hätte, als würde jetzt die Versuchsperson und ihre Leistung getestet und als ob es eine Schwäche wäre, und als ein Versagen sozusagen der Versuchsperson. Also eine erstaunliche Umkehrung eigentlich, dass jetzt hier nicht in Anführungszeichen die Astrologie oder wie es getestet wird, sondern die Leistungsfähigkeit der Versuchsperson. Sie haben also Fehler sozusagen, also das begreift mich auch schon das bestimmte Mal, also astrologisch umgedreht zuordnen, als eigene Fehler und Schwächen interpretiert, während das natürlich umgekehrt bei erfolgreichen Zuordnungen nie passiert. Das ist aber eine ganz interessante Geschichte, und auch wenn man davon ausgeht, dass es 50-50 wäre, gehen wir mal davon aus, ich schaffe das auch zu, und man muss davon ausgehen, dass sowohl dass ein gewisser psychologischer Mechanismus, der dahinter steckt. Also allein schon die Redeweise, nämlich das als falsche Zuordnung oder so etwas bezeichnet, suggeriert ja schon etwas. Sie muss ja gar nicht falsch sein. Sie ist nur vor der Hypothese, vielleicht widersprechend der Hypothese, aber an sich ist der richtige Deutungstext für die Versuchsperson ist natürlich der, den sie zutreffender empfindet, unabhängig welcher Geburtstag das ist.
Aber waren das denn die Gläubigen, die so reagiert haben? Haben die Skeptiker jetzt vielleicht anders reagiert?
Das weiß ich jetzt nicht ausreichend, aber es ist sicher so, dass eher diese Gläubigen da waren. Das ist sicher so. Auch hier ist das sicher so. Ich weiß jetzt nur nicht ausreichend, aber es scheint sehr plausibel und ich glaube, das ist klar. Dann, es gab zahlreiche Hinweise auf relativ fundiertes astrologisches Hintergrundwissen, auch vorwiegend bei diesen, die das auch angegeben hatten, aber teilweise auch bei anderen. Teilweise auch bei solchen, die laut der Eingangsuntersuchung eigentlich über keinerlei astrologisches Wissen verfügen sollen und auch angegeben haben, sie glaubten nicht. Das habe ich jetzt aus Platzgründen und Zeitgründen weggelassen, aber da war zum Beispiel so Fragen wie, ja, das ist ganz interessant, und können Sie immer noch die genaue astrologische Konstellation nennen für die Aussage so und so? Da gucke ich zunächst mal und frage nach, haben Sie sich so ganz unbekannt, haben Sie schon mal näher damit beschäftigt? Ne? Und wenn dann eine Antwort kommt, ja, so, dann ist es natürlich klar, dass deine Eingangsuntersuchung etwas falsch war. Besonders gut fand ich, wie sie also mein Jupiter-Transit oder irgendetwas da, obwohl da gar nichts erwähnt war, da klingen auch die Glocken. Also das ist bei das, was in wenigen Fällen hier ist, es durchaus häufiger, hauptsächlich natürlich diese sowieso Ungläubigen, in einigen Fällen, aber auch bei anderen. Und man muss auch sagen, ich habe in solchen Fällen, wenn es jetzt ohnehin ganz eindeutig war, eine hat geschrieben, ich finde zwar eigentlich den anderen Text besser auf mich zutreffen, aber weil ich Astrologin bin, kann ich genau wissen, welche Konstellation damit gemeint ist, also es ist das und ich kreuze das an.
Ja.
Die wurde nicht gelöscht. Ich habe niemanden gelöscht, das gibt genau eine Verfahren, aber das muss man wissen, teilweise ist es. Und man muss natürlich davon ausgehen, dass bei der großen Mehrheit der Versuchspersonen, die keinen Zusatzkommentar gemacht haben, auch noch so was, auch der Fall sein. Ein großer Punkt ist, also Versuchspersonen sind ein Unsicherheitsfaktor. Das würde ich sagen. Was ich vergessen hatte, wenn ich manchmal nachgefragt, möglichst unverdächtig, und davon habe ich manchmal auch eben keine Antwort bekommen, sodass man es danach nicht weiß. Ja, manchmal, ganz erstaunlich, gibt es so ungläubige Rückfragen bei sogenannten Fehlzuordnungen, ob hier nicht irgendein Fehler meinerseits unterlaufen sei, so der Art, also, ich habe es jetzt wieder nicht vor, bis ich in Abschlussbericht schreibe ich sicher rein, der Art, also ich glaube, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich mich da gedacht habe. Ich habe das jetzt 5 Freunden gezeigt, die bestätigen alle, dass der Text A, der ist ja auch nicht zutreffend und der B nicht. Und sie schreiben mir das mal andersrum, kann sein, dass sie da die Buchstaben vielleicht vertauscht haben oder sowas, ja ganz ungläubig nachfragen. In dem Fall sogar jemand, der nicht als Nichtgläubiger sich vorher eingetragen hat. Und auch so ungefähr ein halbes Dutzend wirklich euphorische Dankesbriefe. Das also von allen Socken sind, ich glaube, ich habe einen mal mitgenommen, das mal so zum Anlesen. Was? Ich lese mal bloß da, zwei Seiten. Ich lese mal bloß ein bisschen so vor, dass man einen Eindruck bekommt, dass sie zurückkommt. Guten Tag, Herr Wunder, vielen Dank, dass mir auch ohne den zugeleiteten Testpartner, der im Fall ausgefallen war, ein Horoskop erstellt haben. Bisher war ich geteilter Meinung über die Zuordnung verschiedener Charaktereigenschaften aufgrund eines Geburtsdatums. Seit ich aber Ihre Lektüre erhalten habe, bin ich sichtlich sprachlos. Schon als ich die erste Seite wahllos im Skript aufschlug, bekam ich eine Gänsehaut. Es handelte sich um die Seite 36 mit meinem Ordnungswahl. Ich war so baff, dass ich mir seitdem 2 bis 3 Seiten pro Woche genüge, um diese Erkenntnisse zu verinnerlichen. Das ist beruhigend wie und so weiter und so fort. Und in dem Spiel geht das weiter. Also die sind völlig von den Socken und es war ein Horoskop aufgrund des falschen Geburtstags. Kommt nur zu. So was gibt es.
Das Ergebnis zählt.
Ja, ja. Und gut. Dann Kontrolltests. Da gab es 3, kann man sagen. Erstens, 7 der Astrologie unkundige, mir gut bekannte Personen, wo ich also persönlich kenne, auch im Unterschied zu den Versuchspersonen, kenne ich ja eigentlich überhaupt nicht, sollten bei 17 Paaren Fragebögen mittels Suche nach möglichen Hinweisen und Geburtsdaten zuordnen. Bei den 17 Paaren habe ich solche genommen, wo die Astrologen überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben. Ja. Bei einem der 17 Paare, ist mir ein Fehler unterlaufen. Beim Zusammenkopieren der Unterlagen und Verschicken und so die Pakete teilweise. An einer Stelle wurde aus Versehen, da gibt es ja in den Mails so Fußzeilen, wo diese Information steht, wurde aus Versehen diese Fußzeile mit drauf kopiert und da stand eine Telefonnummer. Von der Telefonnummer kann man natürlich herausfinden, welchen Ort das ist und kann man schauen, welcher Geburtsort da näher dran liegt. Und deswegen muss man die 17 auf 16 reduzieren. Das ist ein Fehler, der mir unterlaufen ist. Ich muss aber im Nachhinein sagen, es war ein hervorragender Test, wie gründlich die Kontrolleure arbeiten. Ob die das entdeckt haben oder nicht. Bis auf 2, also 5 haben das gesehen, haben gesagt, und 2 haben das also überlesen. Und also müssen wir uns auf die 16 konzentrieren. Und diese Zuordnungserfolge, diese 7 Zuordner, waren also auf die 16 bezogen, gleich 1%, 50 ist die Zufallswahrscheinlichkeit, 35%, 59%, 47%, 47%, 59%, 35%, 71%, und man sieht sofort, ohne dass man da große Mittelwerte rechnet, das kreist nach beiden Seiten um die 50% herum, wenn man noch ein bisschen Statistik betreibt, im Rahmen dessen, was man erwarten kann. Also da gab es keine Hints. Auch das 71%, ist im Rahmen, das sind 2 Schwankungen. Weit über, also das ist deutlich, bei 16 Hints ist es noch deutlich unter 5%. Ja, also da kann man voll durch nicht irgendwelche Hints annehmen. Dann, fehlen aus mir jetzt nicht ganz ersichtlichen Gründen, jetzt wollen wir mal sehen, 2 anderen Zuordnungstests, ich glaube, ich hatte da noch Folien gemacht. Nee. Das wäre mir natürlich. Gut, dann kann ich, verstehe ich jetzt gar nicht, gut, dann muss ich das mündlich sagen. Bei dem zweiten Zuordnungstest ging es darum, dass in dem Fall 3 der Astrologie unkundige Personen und andere Personen, sondern andere Kontrolleure, und das könnte man ja methodisch nicht machen, dass die Gutachten und Fragen kommen, also 3 andere der Astrologie unkundige und ebenfalls gut bekannten Personen sollten bei, ich glaube, 37 Paare waren das, die Deutungstexte den Geburtsdaten zuordnen. Und das war bei diesen 3 Personen ebenfalls 50%, waren sogar alle 3 sind um die 50% herum. Auch da kann man sagen, sie haben es nicht geschafft. Für den Fall, dass sie es geschafft hätten, hätten wir noch einen Nachtest machen müssen, weil ja die Gutachten, die Kontrolleure in dem Fall beide Geburtsdaten hatten, die Versuchspersonen, die Urteile abgegeben haben, nur eines. Wären also im Vorteil. Aber wenn Sie es mit zwei Geburtsdaten nicht schaffen, dann mit einem das Recht. Das hat man hier mal zunächst einfach mal weil ich auch vermutet hatte, die bringen nichts zustande. Die haben alle zwar versucht, Hints zu finden und sich bemüht, haben auch immer angeben müssen, was sie denn meinen, aber das waren alles nicht erfolgreiche Strategien. Zum Beispiel hat einer versucht, dass eben der Norddeutsche anders ist als der Süddeutsche oder so etwas. Ne? Wenn jemand in Norddeutschland oder Süddeutschland geboren ist, wenn man halt nichts anderes findet, versteift man sich halt auf das, aber das ist offenbar eine extrem wenig erfolgreiche Strategie. Und beim dritten Kontrolltest war es so, genau das, was ich gerade erzählt habe, aber zwei Astrologen, die sitzen auch hier, glaube ich sagen, die also auch die Deutungstexte bekommen haben, 37, das ist, wie gesagt, von einer viel größeren Population, wenn man die, es waren insgesamt so fast 250 Deutungstexte. Ungefähr, ich weiß die Zahlen nicht insgesamt. Also davon nur eine Auswahl, das hätte man ja nicht zumuten können. Und das ist jetzt eines der interessantesten Ergebnisse des ganzen Tests, sodass ich hier jetzt leider nicht habe, stört mich. Da gab es nämlich eine sehr gute Zuordnung. Ich weiß die Zahlen noch, weil ich das erst heute Morgen noch eingegeben habe, sonst hätte ich keine Angst, meine Gedächtnis ist noch nicht so gut. Aber von den 37 hatte der Markus 28 zugeordnet. Das ist, ich weiß es nicht in Prozent, aber gut. Und du hattest von 37, ich glaube 33 richtig. 33. Da braucht man gar keinen Signifikanztest mehr machen. Das ist also, die Sache ist klar. Das heißt auf Deutsch, das heißt zwei Dinge. Das heißt einerseits für den Test, dass astrologisches Wissen wirklich kritisch ist. Man kann auch die Versuchspersonen erkennen. Wenn die über ausreichend fundierte Kenntnisse verfügen, kann man das rausbekommen. Und zwar sogar unabhängig von der Schulenzugehörigkeit, weil er wusste ja überhaupt nicht, welcher astrologischen Schule die angehören. Vielleicht bist du da noch im Vorteil, weil du ja da in der BAV-Prüfungskommission warst, mit verschiedenen Schulen vertraut bist. Deswegen war, ich glaube, das 33 von 37 zu 90%. Das ist eine. Das heißt, wir müssen bei der Versuchspersonenpopulation extrem vorsichtig sein bei der Interpretation der Ergebnisse. Es gibt also Wege und Mittel, es herauszufinden, das beweist das hier. Es gibt Motivationen, das herauszufinden. Wir haben Indizien, dass Versuchspersonen dieser Art drunter waren. Und sogar solche, die in der Eingangsversion das nicht angegeben haben, sodass wir es bedingt kontrollieren können. Das heißt, bei der Versuchspersonensache ganz schwierig. Und das Zweite, da spreche ich nochmal zu den Folien, warum das sehr interessant ist, ist der Kontext von Reliabilitätsstudien zur Astrologie. Ich zeige mal hier das Neueste aus dem Hause Dean in Australien. Es gibt ja diese sogenannten Vernon-Clark-Experimente, die Zuordnungsexperimente, die Meta-Analyse, die ich ganz am Anfang gezeigt habe, diese Punkte, die da so um die Linie streuen. Das sind ja nur die Experimente gewesen, wo die Astrologen Zuordnungen getroffen haben. Es gibt aber auch solche, wo die Versuchspersonen Zuordnungen getroffen haben. Das war bei weitem ja nicht die erste. Die nennen sich noch nicht Vernon-Clark-Experimente. Und das hier ist das Neueste aus dem Hause. Also hier unten haben wir die Effektstärke. Der ist 0, der ist 1. Die Punkte sind also die Ergebnisse der verschiedenen Studien. Die Schwarzen, die streuen ja ziemlich genau um 0 herum. Die mit Kringeln sind solche Cues present. Also wo die Versuchspersonen, wo man annehmen kann, die hatten die Möglichkeit auf ähnliche Weise wie wir hier gesagt, man kann sich nicht sicher sein, was die Versuchspersonen da gemacht haben. Und das hat in der Regel einen Hauptgrund, da die Versuchspersonen kaum bekannt sind sozusagen und weil sie einen langen Zeitraum hatten. Man muss sich vorstellen, das Experiment hat über ein Jahr sich hingezogen, von der Anmeldung der Versuchspersonen über die Ergebnisse oder so. Die Versuchspersonen, und da hatten teilweise auch lange Zeit zu antworten, hatten monatelang Zeit, sich ein Astrologiebuch zu besorgen, zu recherchieren, alles Mögliche. Sogar wenn sie vorher noch keine Kenntnisse hatten. Das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Weil die Studien, die da so gemacht worden sind, sind ja von denen mit den Granulin versehen worden. Und alle anderen, wo die Versuchspersonen also kontrollierter waren sozusagen, wo das Ganze sofort nach der Rekrutierung ablief sozusagen, wo mehr gefragt wurde, größeres Vertrauen besteht, das sind die Schwarzen. Und man sieht da schon eine gewisse unterschiedliche Verteilung zwischen Kringeln und schwarzen Punkten. Und die Versuchsprofessur wäre eben eine Kringelstudie sozusagen. Mal vom Effektstärke abgesehen, da kommen wir ja noch drauf. Aber das ist jedenfalls eine gewisse Unsicherheit. Der zweite Punkt, warum das Zuordnungsergebnis ganz interessant ist von euch, für den Peter vielleicht noch, Markus und Heide sind gefragt worden, zu 37 Paaren die Deutungstexte den Geburtsdaten zuzuordnen und Heide hat es 90% der Fälle geschafft. Weit jenseits astronomisch wohl.
Was mich da noch interessieren würde, bei den restlichen 10%, ich sollte ja auch jeweils angeben, ob ich mir sicher bin oder unsicher.
Ja.
Welche das dann waren, die
ich. Achso, das waren jetzt eigentlich auch.
Aber das würde ich im Nachhinein machen.
Ja, ja, das kann ich dir dann da sagen. Ich habe das ja hier drin.
Dann die waren ich eben auch als unsicher selber eingestuft.
Das war der zweite Punkt. Und warum dieses Ergebnis ganz interessant ist, das ist, da kann ich schon vorher, das Einzige, was jenseits jedes Zweifels höchst signifikant ist und was das ein mögliches Faktum festgestellt würde, es ist ja keineswegs selbstverständlich, dass es ist. Wenn man nämlich sogenannte Reliabilitätstests ansieht von Astrologen, hat er auch die publiziert. Das Reliabilität heißt, ich gebe verschiedenen Astrologen das gleiche Geburtsdatum, sage, deutet mir mal was, werde das dann aus nach verschiedenen Kriterien und prüfe die Übereinstimmung, dann kommen da miserable Reliabilitätskoeffizienten raus, die da so um den Punkt 0,1, also hier haben wir Effektstärke 0, hier 1, das sind die Werte für die Reliabilitätsstudien, das ist die Anzahl der Astrologen mal Paare. Das streut also etwas, ist fast 0, die Reliabilität, ein bisschen höher, 0,1, aber da kann man, das ist für die Mülltonne im Bereich der Psychologie. Und deswegen, wenn man jetzt das so nimmt, könnte man erwarten, das ist gar nicht so einfach für euch, das zuzuordnen. Es war aber offenbar möglich, ist aber auch verständlich, weil es hier eine andere Situation ist. Ja, hier kriegen die Astrologen ein Geburtsdatum und ihr Output jeweils wird untereinander verglichen. Da ist es anders, da habt ihr bereits einen Output und ihr sollt nur den astrologischen Gedankengang sozusagen im Geiste zurückverfolgen zum Geburtsdatum, ob da irgendwo Ankerpunkte sind. Und das geht ziemlich gut. Trotz unterschiedlichster Vorgehensweisen. Das heißt, das ist ein sehr guter, angesichts der hohen Signifikanz, Beleg dafür, dass es nicht dass wir hier nicht mit Beliebigkeiten oder Willkürlichkeiten zu tun haben, sondern mit einem sozusagen rationalen Verfahren, das also dann auch lernbar ist. Das könnte man, das können ja nicht unterschiedliche Astrologen das gleiche machen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Gleichzeitig natürlich aber auch eine Alarmglocke für, was ich gerade für die Versuchsperson gesagt habe. Ja. Dann die Haltung. Die Nachbefragung der Versuchsperson. Das ist also das, was ganz am Ende kam. Ich ziehe das aber vor und mache jetzt nicht die Ergebnisse didaktisch klüger. Halt mal, da hatte ich ja das, was ich gerade erzählt habe, und dabei ist nur die Überschrift falsch. Ne? Das sind nicht die Nachbefragungen, sondern sind die Kontrollzuordnungen 2. Das hatten wir gerade gemacht. Ne? Hier ist noch was die Astrologie Unkundigen geschafft hatten, bei der gleichen Aufgabenstellung, die ihr bearbeiten hattet, 41%, 44%, 46%, 6. Ne? Jetzt zur Nachbefragung. Die Nachbefragung ist also ganz zum Schluss erfolgt, nachdem alle Daten da waren. Also die Ergebnisse abgeschlossen war. An der Nachbefragung haben 171 Versuchspersonen teilgenommen. Das ist ungefähr knapp 2/3 oder etwa 2/3 von der Gesamtzahl der Versuchspersonen, die sich dann beteiligt haben insgesamt. Also 1700 haben sich insgesamt beworben und verschiedenste Dinge eigentlich herausgefunden. Das ist knapp 2/3. Als Belohnung, man muss immer eine Belohnung aussetzen, sonst macht natürlich keiner eine Nachbefragung, wenn die ihr ihr Horoskop schon bekommen haben. Belohnung wurde versprochen, wenn sie das ausfüllen, Fragebogen, kriegen sie die Trefferquote des Gesamttests dann mitgeteilt. Und sie kriegen ihre persönlichen Big Five Werte, die da auch im Fragebogen drin waren, also das ist Persönlichkeitsprofil sie haben. Also quasi nochmal so eine Art Horoskop. Ne? Also es sind zwar nur Zahlenwerte, aber immerhin. Und das hat also, sonst hätte man nie so eine hohe Nachbefragungsbeteiligung von 2/3 bekommen. Das war aber wichtig, wie man gleich sieht. Von diesen 171 Versuchspersonen geben 44 an, ihre genauen astrologischen Konstellationen ohnehin schon vorher, also vor dem Test, gekannt zu haben. Weitere 25 haben im Rahmen der Untersuchung dazu recherchiert, in Astrologiebüchern oder sonst wo. Das wäre noch nicht sehr schlimm, weil ich ja bewusst die Astrologiegläubigen und Wissen oder einen Teil in die Stichprobe mit reingenommen habe als Vergleichsgruppe. Das ist also noch nicht schlimm, das kann man ja kontrollieren. Aber schlimmer ist eher, dass 9 zugeben, bei der Versuchspersonenbewerbung in dieser Hinsicht gelogen zu haben, um nicht abgewiesen zu werden. Teilweise ist eine Interpretation, beziehungsweise da wurde gefragt, haben Sie das schon vor dem ganzen Test Ihrer genauen astrologischen Konstellationen, über individuellen Horoskop sozusagen, nicht jeweils sein, gekannt? Und wer das ankreuzt, also gelogen haben, nicht, aber wenn man vorher das vergleicht in der Eingangsuntersuchung und da drin steht, haben wir die Astrologie noch nicht weiter beschäftigt oder so etwas, dann gibt es dann offenkundig einen Widerspruch. Vielleicht haben sie sich auch bloß vertippt beim Ankreuzen, auch eine Interpretationsmöglichkeit. Jedenfalls stimmt es nicht und sie waren in der falschen Schublade können bis jetzt. Und das Problem ist, es sind mit Sicherheit noch einige mehr als die 9, man weiß noch nicht welche, weil ja auch nur 2/3 geantwortet haben. Das können wir mit dem entsprechenden Faktor multiplizieren. Ein paar muss man angenommen haben, wenn das Lügen in zwei Fällen ist es explizit so auch gesagt worden, um nicht abgewiesen zu werden, was eine durchaus plausible Sache ist. Sind nämlich tatsächlich nicht alle genommen worden, sondern nur ein Teil davon, die Astrologiekenntnisse hatten, weil ich wollte nur ein bisschen Kontrolle, aber nicht alle. Das ist nicht sinnvoll. Ich weiß also nicht, es ist 9 plus x. Und das x weiß ich nicht. Ich würde mal vielleicht 20 oder so. Schwer zu sagen. Also das ist die Situation. Ein weiterer Punkt, dass man mit den Angaben der Versuchspersonen vorsichtig sein muss, wenn nicht ganz deutliche Signifikanzen da sind. Es gibt da einen Unsicherheitsspielraum. Was hier steht, ist damit zu rechnen, dass letzteres noch auf mehr als der tatsächlich teilgenommenen Versuchspersonen hier zutrifft.
Ganz kleine Zwischenfrage. Man sieht doch jetzt wieder, wie wichtig das ist, dass man nicht mit Testpersonen arbeitet, die lügen. Und wenn man jetzt so viele vorher ausgefiltert hätte, hätte es passieren können, dass du noch mehr solche Verfälschungen drin kommst.
Nein, das ist was anderes. Was wir gemessen haben, ist soziale Erwünschtheit.
Das ist dasselbe.
Nein.
In dem Fall war erwünscht, möglichst mitmachen zu können, nicht an die Astrologie zu glauben oder sich nicht auszukennen. Das haben sie angekreuzt, und damit sie mitmachen dürfen.
Nein, das hier ist soziale Erwünschtheit, heißt, ich stelle mich so dar gegenüber anderen, wie es von mir erwartet wird, dass ich mit niemandem in Konflikte sozusagen. Das würde ich, kann man vielleicht auch so interpretieren, aber ich würde es anders interpretieren. Das Ganze einfach eine Notlüge sozusagen, um zu sehen, was läuft denn da eigentlich ab. Aber es ist nicht, um sich selber besser darzustellen. Ja. Das ist einfach, weil ich sehe, wenn ich jetzt das angehe, kann ich nicht teilnehmen. Aber die gehen was anderes. Aber es ist nicht, ich würde, meiner Ansicht nach, es ist eine andere psychologische Dimension. Das kann man nicht unbedingt vergleichen. Ja. Aber es ist tatsächlich richtig, das Ganze zeigt, wie extrem vorsichtig man dabei ist. Und es ist auch viel schwieriger, solche Versuchspersonenzuordnungen, zeigen auch die ganzen Gegengeschichten hier, methodisch sind die viel haariger. Und während bei den Astrologen auf die Treffer ist gar nichts. Die Astrologen hatten keinerlei Chance, irgendwas auszurechnen über die Versuchsperson. Es sei denn, es gab eine Versuchsperson, von der ich nachher erfahren habe, dass ich nicht mit dir schon mal in Kontakt war, aber die Versuchsperson hast nicht du bearbeitet, sondern ein anderer Astrologe, also nichts. Ne? Aber von solchen Zufälligkeiten, die man nie ausschließen kann, die aber statistisch sicher nicht ins Gewicht fallen, haben die Astrologen keinerlei Möglichkeiten. Also das Entscheidende ist, dass die Astrologenzuordnungen, dass sie auch gut in die gleiche Richtung gehen, wie das die Astrologen dazu sowieso mehr Vertrauen haben und so weiter. Ja, okay. Dann gab es, wie gesagt, da gehe ich jetzt eigentlich nicht weiter ein, die Ergänzungstests zur Geburtszeitreliabilität, das hatte ich schon erwähnt. Leider haben dazu bis jetzt nur zwei Astrologen mit teilgenommen, sodass man von da noch nicht so sehr von Reliabilität, aber halt zwei Geburtszeitkorrekturen, da kann man nicht viel sagen. Dann gab es einen Astrologen, der zur Validität, das hatte ich auch schon erwähnt, der bekam 25 Versuchspersonen mit drei Geburtszeiten zur Auswahl, die er mittels der biografischen Daten geburtskorrigieren sollte. 25 durch 3 ist 8,3 wäre also die Erwartung gewesen. 7 hat er geschafft, also statt 33% zu erwarten, waren 28%. Ja, also ein reines Zufallsergebnis. Und das Paradoxe ist jetzt, dass dieser Test hatte eine viel höhere statistische Power als das andere, weil es schon durch 3 war. Wenn man das jetzt in die Meta-Analyse einfließen lässt, die DIN macht, dann zählt das schon genauso viel wie die Zuordnungstests, zu denen wir jetzt da noch kommen. Und der Neuropizismus-Zuordnungstest, da hat noch gar kein Astrologe teilgenommen. Das würde also so aussehen, das kann ich mal bloß so entworfen. DIN hat sowas schon mal mehrfach gemacht. Da haben wir die Versuchsperson, die ganz normale Versuchsperson, weiblich, Geburtsdaten, Uhrzeit, Geburtsort. Entweder ist die extrem neurotisch oder überhaupt nicht neurotisch. Immer extrem Gruppenvergleich. Wenn ein Astrologe glaubt, der kann das, dann ist es das Ideale. Ich kann aus dem Datenmaterial noch viel solche Dinge rausziehen. Ich kann das für jeden der Big Five Faktoren machen. Das sind extrem.
Was ist denn bei den Dingen rausgekommen?
Ja, also halt wie immer, Zufallsergebnis.
Kurz eine Frage zu dem Geburtszeit-Zuordnungstest. Du hast dann einfach die Standesamtszeit genommen und zwei weitere frei erfundene und wie weit lagen die auseinander zeitlich?
Das hat sich über den ganzen Tag verteilt. Ich habe dafür lange überlegt, mir einen Algorithmus ausgedacht, wie ich aus dem rechtlichen Geburtszeit zwei andere verteile, sodass man nicht erkennen kann, was der ursprüngliche Ausgangspunkt ist. Den verrate ich allerdings niemandem, bin mir allerdings sehr sicher, dass man das nicht herausfindet.
Ich hätte es auch aus astrologisch-fachlicher Sicht niemals gemacht. Also ich hätte mich niemals einem solchen Test unterzogen, weil es meiner Meinung nach methodisch überhaupt nicht möglich ist, sowas zu machen.
Also da bin ich gar nicht von mir aus drauf gekommen, sondern mich hat ein Astrologe angesprochen, weil er den anderen Test so für nicht sinnvoll hielt und gesagt hat, so muss man es machen.
Ja, weil manche Astrologen offensichtlich unter Größenwahn leiden. Das haben wir ja schon festgestellt.
Ja, okay. Ja, das ist jetzt das Ende der Folie, die ich vorbereitet habe. Das heißt, jetzt, was jetzt kommt, die Hauptergebnisse, trage ich so vor. Und da können wir nochmal zu dieser einen Folie hier, Moment, da gehe ich nochmal da raus. Da können wir jetzt sogar hier den Apparat ausschalten. Kann ich das machen? Weil jetzt
da müssen Sie hinten auf den, da hinten, da steht Power und da musst du 2-3 Sekunden draufdrücken, bis du das da ausschaltet.
Ja, jetzt tut sich irgendwas.
Bitte warten Sie einen Augenblick.
Okay.
So, jetzt tut er noch eine Zeit lang
Ventilator. Ja, kein Problem. Jetzt gehe ich hier über und lege noch die Folie hier auf, dann können wir jetzt nämlich zu den Zuordnungsergebnissen kommen. Ja, jetzt haben wir hier drei Schubladen sozusagen. Das eine, Moment, ich gehe nochmal kurz hier runter. Ich schreibe es dann vielleicht hier an. Also das ist hier unten, was keiner lesen kann, das ist schon gleich, wenn es normal. Also drei Ergebnisschubladen, einmal die Zuordnungen der Astrologen aufgrund der Fragebögen, nach dem, was wir bisher haben, das methodisch sicherste sozusagen und auch als bestes eingeschätzt bis jetzt. Dann die persönlichen Gutachten der Astrologen, zugeordnet von den Versuchspersonen, und die Computerhoroskope, Suchorten von den Versuchspersonen. Was hinter den Computerhoroskopen steckt, habe ich in der Pause schon angedeutet. Mehr brauche ich da, glaube ich, nicht mehr zu erzählen. Und ich fange jetzt mit dem an, wo, also ich gehe jetzt hier von links nach rechts, wo wir also sagen können, mit zunehmender Links sind wir methodisch eher auf der sicheren Seite. Computerhoroskopen, da ist man so skeptisch sozusagen, wie wir es gesehen haben. Ich bin auch skeptisch. Also ich habe dem Astrologen immer gesagt, ich weiß nicht, ob nicht 30 Seiten zu lang sind sozusagen. Und er hat immer gesagt, oh, 30 Seiten werden zu kurz sein, wenn ich meinen 100 Seiten Deutungstext ansehe. Ich habe das so gekürzt, dass da kann ja und so weiter. Ja gut. Ich kann mal dazu, ich kann das Ergebnis kurz hier anschreiben, das kann ich mal, also ja, Test C, Computerhoroskope sozusagen. Da hatten wir 143 Zuordnungen von den Versuchspersonen. Wir hatten eine Trefferquote von 53,1%. Und das entspricht einem, ja, einem P von 0,25, also nicht signifikant. Ja, und nachdem der Astrologe das also mitgeteilt bekommen hatte, hat er sinngemäß gesagt, ja, wer sich recht überlegt, hat er eigentlich schon immer irgendwie Bedenken gehabt, eben ob die Versuchspersonen sich selber erkennen oder ob das Entwicklungsniveau und so weiter oder ob nicht bestimmte Personen dazu in der Lage wären, und er hat dann auf seinen Ausführungen gesagt, die müssen eben psychologische Hintergrundkenntnisse haben, die müssen ein gewisses Mindestalter haben und so weiter. Da habe ich ihn gebeten, es zu quantifizieren, hat er teilweise auch von sich selber gemacht, welche Berufe zum Beispiel die haben müssten, und dann würde das in der Nachbefragung alles abgefragt. Und dann kann man prüfen, da reicht die Fallzahl aus, und innerhalb dieser 143 diejenigen erhöhte Trefferquoten hatten, von denen er es annimmt oder nicht, und ob folglich seine Entwicklungsthese da richtig ist. Und ich kann mal vorlesen, was ich hier geschrieben habe. Also ich teile da erstmal nochmal in der Zusammenfassung mit, die halt, das ist falsch. Das ist 145. So, 145. Ja. An der Nachbefragung, ich lese es jetzt einfach mal vor, was ich ihm auch geschrieben habe, so eine Art Abschlussbericht für ihn. An der Nachbefragung haben 120 Versuchspersonen teilgenommen, also wir vorher hatten so mit 170, 120 halt davon dann bei ihm. Das reicht gut aus, um hier zuverlässige Aussagen treffen zu können. Unter den 120 Versuchspersonen der Nachbefragung betrug die Trefferquote 54,2%. Diejenigen mit einem Erfolgserlebnis rechtliche Zuordnen haben also was nicht sonderlich überraschend ist, etwas häufiger auf die Bitte um die Teilnahme an der Nachbefragung reagiert, nicht sehr viel, aber der Referenzwert ist jetzt sozusagen 54,2% für die Gruppenanalyse. Überschätzt also die wahre Temperaturen als 1%. Sie hatten die Hypothese aufgestellt, dass Personen mit einem bestimmten beruflichen Hintergrund, Psychologen, Heilpraktiker, Lehrer und so weiter, hat also da eine Liste gemacht, eine höhere Trefferquote haben sollten als die übrigen Versuchspersonen. Genau die Berufe habe ich in der Nachbefragung abgefragt, ob jemand Lehrer, Psychologe, Heilpraktiker etc. ist. Und das waren auch relativ viele, weil es eine Liste das ist mehr vermutlich als in der überdurchschnittlich sich auf dem Milieu Versuchspersonen beteiligt, kann ich schließen. Die Trefferquote von Personen mit den von Ihnen angegebenen Berufen beträgt jedoch nur 52,2%. Unterscheidet sich also nicht vom Mittelwert. Damit muss die Hypothese also nicht haltbar erachtet werden. Sie hatten weiterhin die Hypothese aufgestellt, dass Personen mit hoher Bildung, in Klammer Hochschulabschluss, ohne Studenten, eine erhöhte Trefferquote aufweisen sollten, weil die sich auch von der hohen Bildung entwickeln. Die Trefferquote unter Personen mit Hochschulabschluss, ohne Studenten, beträgt 42,2%. Damit muss auch diese Hypothese also nicht haltbar werden. Sie hatten weiterhin die Hypothese aufgestellt, dass ältere Personen eine höhere Trefferquote haben sollten als jüngere und dabei bemerkt, dass also mindestens 45 Jahre als jüngere machen können. 45 sollten mindestens alt sein. Diejenigen Versuchspersonen, die vor dem von Ihnen angegebenen Stichjahr 1957 geboren sind, hatten eine Trefferquote von 56,6%, relativ zum Mittelwert von 54,2%, wie gesagt. Dies ist keine signifikante Abweichung von der durchschnittlichen Trefferquote. Ein noch zuverlässigeres Verfahren zur Beantwortung der Frage, ob zwischen Alter und Trefferleistung ein Zusammenhang besteht, ist die Berechnung eines entsprechenden Korrelationskoeffizienten zwischen Alter und variable Treffer, ja, nein. Dieser Korrelationskoeffizient beträgt minus 0,06, nicht signifikant, besteht also kein positiver, sondern also wenn Sie da positiv sind, ist es vielleicht negativ oder bei 0, besteht also kein positiver Zusammenhang dieser Art, dass im zunehmenden Alter die Trefferleistung zunehmen würde. Damit muss auch diese Hypothese als nicht haltbar gelten. Es könnte vermutet werden, dass Versuchspersonen, die sich bei der Zuordnung relativ sicher waren, welches die richtige Horoskopbildung für sie ist, eine höhere Trefferleistung erzielen als andere Versuchspersonen, die hier eher unsicher in der Entscheidung waren. Die Versuchspersonen, die sich bei der Zuordnung sehr sicher waren, erzielten jedoch nur 47,7% Treffer. Die ziemlich sicheren nur 52,5%. Damit muss auch diese Hypothese als nicht haltbar gelten. Aus astrologischer Sicht könnte eventuell vermutet werden, dass mit Versuchspersonen, bei denen die Geburtszeit mit sehr hoher Genauigkeit bekannt war, in Klammerangabe auf der Geburtsurkunde mit Minutengenauigkeit, zum Beispiel 23.14 Uhr, eine erhöhte Trefferquote erzielen, als sie mit Versuchspersonen, bei denen die Geburtszeit möglicherweise etwas gerundet wurde, Angaben wie zum Beispiel 23.15 Uhr, 23.05 Uhr, 23.30 Uhr und so weiter. Bei Versuchspersonen auf eine Minute bekannter Geburtszeit betrug die Trefferquote allerdings auch nur 54,5%, Mittelwert wie gesagt 54,2%. Damit muss auch diese Hypothese verworfen werden. Wenn Ihre Hypothese richtig ist, dass, ich formuliere es einmal sehr allgemein, Personen mit einem bestimmten Verhältnis zu sich selbst bezüglich Selbsterkenntnis eine höhere Trefferquote aufweisen sollten als andere Personen, dann so meine weitere Überlegung, sollte sich dies in Bezug auf bestimmte grundlegende Persönlichkeitseigenschaften niederschlagen. Alle Versuchspersonen füllten bereits vor ihrer Zulassung zum Test einen psychologischen Persönlichkeitsfragebogen aus, der Neurotizismus und sozial erwünschtes Antwortverhalten erfasste, ohne dass den Versuchspersonen dies bekannt war. Im Rahmen der Nachbefragung füllten sie dann nochmals einen noch ausführlicheren Persönlichkeitsfragebogen aus, der die Persönlichkeitseigenschaften Neurotizismus, also zum zweiten Mal unabhängig, Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit mit anderen Personen sowie Gewissenhaftigkeit erfasste, sowie die Pfeif-Persönlichkeitsdimension. Entsprechende von mir durchgeführte Berechnungen von Korrelationskoeffizienten ergeben, dass kein Zusammenhang zwischen der Trefferquote einerseits und Neurotizismus, Extraversion, Verträglichkeit oder Gewissenhaftigkeit andererseits besteht. Hingegen konnte ein nur schwach signifikanter positiver Zusammenhang, ich betone positiver Zusammenhang, zwischen der Trefferquote und einer Tendenz zu sozial erwünschten Lügen oder Antwortverhalten bzw. mangelnder Offenheit festgestellt werden. Das heißt, positiver Zusammenhang, das heißt, wer eher dazu neigt, sich selbst und anderen etwas vorzumachen, oder auch sich selbst gegenüber nicht sehr offen ist, hat eine geringfügig höhere Chance, die Horoskopleute zum eigenen Geburtsdatum zutreffend auszuwählen. Meines Erachtens widerspricht das in einer sehr grundlegenden Weise ihrer generellen Hypothese. Vermutlich dürfte sich bei diesem nur schwach signifikanten Effekt, also bei diesem einen, der in entgegengesetzte Richtung läuft, als vermutet, aber auch nur um eine zufällige und letztlich bedeutungslose Fluktuation handeln, denn es wurden im Rahmen der Untersuchung nun schon so viele Teilgruppenvergleiche vorgenommen, dass irgendwann zwangsläufig irgendwo ein nur durch eine Zufallsschwankung bedingter Scheineffekt auftreten muss. Das ist auch nicht unwesentlich über das 5%-Niveau hinaus. Das nehme ich hier an, denn ich kann mir ansonsten keinen Reim darauf machen, wie ein so gerechter Zusammenhang zustande kommen sollte. Versuch einer Zusammenfassung. Es deutet alles darauf hin, dass wir es hier mit reinen Zufallsergebnissen zu tun haben, beziehungsweise dass es ganz gleichgültig ist, ob man Horoskope nun zu rechtlichen oder falschen Geburtsdaten erstellt, zumindest bei dieser Teilgruppe. Es macht nichts aus, und zwar bei allen Versuchspersonen, egal wie alt, gebildet, selbsterfahren, offen, gewissenhaft etc. sie auch sein mögen, scheint keine Teilgruppe von Versuchspersonen zu geben, für die dies irgendetwas ausmachen würde. Ja, bis dahin kann man das mal weglassen. Ihre These, das ist das, was ich beim T angedeutet hatte, Ihre These, dass dies erst nach jahrelanger Beschäftigung mit einem Horoskop einen Unterschied machen würde, würde hier nicht geprüft und es ist auch unklar, wie diese These überhaupt überprüft werden könnte, weshalb auch Sie sie nicht wirklich überprüft haben könnten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dennoch scheint mir deren Plausibilität stark zu sinken, wenn bei Untersuchungen wie der jetzigen nichts anderes herauskommt als das Geschilderte. Nicht umsonst haben Sie selbst ja zunächst vermutet, dass zumindest bei manchen Personen hier Effekte nachweisbar sollten. Nachweisbar sein sollten. Aber sogar diejenigen Versuchspersonen, die in der Nachbefragung angaben, ich kannte die Gestirnsstellung, okay, fein. Okay, also das sind die Ergebnisse in diesem Test 3.
Auf dieses eine spezielle Computerprogramm
bezogen,
ne?
Ja.
Ja. Weil es können ja zum Beispiel Astrodienst Zürich, die machen sehr
das ist klar.
Gut, ne? Das ist klar. Das andere Ergebnis.
Das ist klar, das ist auch nur dieses eine, die Computerhoroskope, von dem eben bezogen. Man kann zum Astrogens, können die nur was sagen, wenn die mitmachen.
Ja.
Dann zu den persönlichen Zuordnungen der Versuchsperson. Dazu kann man Folgendes sagen. Nachdem bei den Computerhoroskopen im Prinzip nur Zufallsergebnisse herauskamen, und ich gehe mal erst zu dem, dann können wir es nämlich kontrastieren. Das habe ich jetzt nicht als Folie, das muss ich hier ablesen. Bei dem Moment, wo ist das jetzt? Moment. Ja. Das sind jetzt die Versuchspersonen zuordnen, hier sind natürlich auch Versuchspersonen, aber die individuell ausformulierten. Da hatten wir einen, was war das? Ein N von 76, also etwa die Hälfte, kleiner. Dadurch kann man natürlich auch weniger machen in den Zugpunktanalysen. Und eine Trefferquote von 60,5%. Das sieht jetzt schon so an der Grenze aus und das hat in der Tat einen P-Wert einseitig von 0,043. Das ist das knappestmögliche Wert jenseits der 5% Signifikanzgrenze. Hätte sich eine einzige Versuchsperson von 76 anders entschieden, also Trefferstabile, wäre es bereits nicht mehr jenseits der 5% Signifikanzgrenze. Ja, die Frage ist, wie hat man so etwas zu interpretieren? Das ist schon mal ganz interessant. Nur, ich muss betonen, wir sind hier eben bei den Versuchspersonen zuordnen, wo wir die ganze Zeit schon die methodischen Schwierigkeiten hatten. Und es ist in der Tat so, wenn man diejenigen Versuchspersonen abzieht, die angeben ihr Horoskop tatsächlich schon, ihre Konstellation, also im Detail schon vorher bekannt zu haben, dann sind wir beide, hier, da steht das. Das ist reine Zeit, bei den ganzen Folien da zu machen. Dann sind wir bei, da steht das. Dann sind wir bei N gleich 67, einer Trefferquote von 59,7% und einem P von 0,071%. Müssen Sie natürlich vergegenwärtigen, dass diese 5% Signifikanzgrenze auch mal eine große Konvention ist. Ist keiner dran gehalten, ist da groß jetzt, weiß ich was. Es liegt jedenfalls unterhalb dann schon dieser Signifikanzgrenze. Und wir haben jetzt aber immer noch nicht, das ist also das Mindeste. Vermutlich müssen wir noch, das kann man als eigentlich sicher ansehen, dass wir noch einige Personen rausnehmen müssten, die in die Kategorie fallen. Wir wissen bloß nicht welche, weil nicht alle an der Nachbefragung geantwortet haben und so weiter. Und damit ist das natürlich ein Ergebnis, das man so nicht als Erfolg werden kann. Wäre zumindest meine Wertung, vor allem wenn wir
davon ausgehen, dass ja eine ganze Reihe von Dingen, die kann gemacht werden, muss man auch mit sowas rechnen. Und das, das die naheliegendste Hypothese wäre also, die kann man dann auch abprüfen, dass es also nicht an irgendwelchen Oben-Unten-Zusammenhängen liegt, als Hypothese formuliert zunächst mal, sondern daran, dass eben einige der Versuchspersonen, es sind schon viele dazu gesagt worden, im Hintergrund hatten, sie hatten die Motive und sie hatten die Möglichkeit. Das ist beides.
Also man muss aber doch jetzt mal einschränken, es sind, du hast berechnet zwischen 5-10%, die man noch abziehen müsste. Und dann, und wenn man die noch abzieht, dann hätten wir wahrscheinlich immer noch einen positiven Effekt. Also ein multiples Testproblem sehe ich jetzt hier nicht.
Das spielt hier
keine Rolle.
Wir hätten,
dann könnte man sagen, wenn wir jetzt wirklich mehr Teilnehmer hätten, dann würde er sehr schnell signifikant werden.
Ja, Moment, so kann man aber, wenn der...
Du argumentierst genau in die umgekehrte Richtung. Du sagst, naja, wird sehr schnell nicht signifikant.
Ich argumentiere konservativ. Das muss man ja alles antworten. Sofort auseinandergehen. Das ist sicher eine Frage. Also man kann fragen, wenn man noch mehr Versuchspersonen hätte, dann würden halt diese AOT-Annahme und die Bias-Zufall-Annahme unterschiedliche Voraussagen machen. Die Zufallsfluktuationshypothese würde ein Regression für das Mean voraussagen, ein Sinken. Die Bias-Hypothese und Out würden ein etwa gleich bleibendes Effekt voraussagen. Das ist richtig. Aber ich kann mich natürlich nur auf die Fälle beschließen, die tatsächlich da sind. Mehr kann ich nicht an Aussagen machen. Mir ist natürlich klar, dass das ein Ergebnis ist, wo dann im Prinzip jeder ruhig das werden kann oder spekulieren kann, wie er möchte. Aber jetzt noch zu den, man kann natürlich auch dieses 70 ungefähr noch ein bisschen mit Heilgruppen arbeiten, kommt da nicht so weit. Wo ist denn der Verschluss überhaupt? Man kommt dabei nicht ganz so weit wie bei dem ersten, da die Fallzahl nicht geringer ist. Dazu kann man aber Folgendes sagen. Diese Tendenz von einem Effekt würde ich noch nicht sprechen, wenn es also unter Abzug der Versuchspersonen, die man seriöserweise nicht reinnehmen sollte. Das kann man sagen, also sollte man vom zweiten da unten ausgehen. Wenn da die vorher vereinbare Signifikanz überschritten ist, eine Tendenz reden, die im Rahmen der Zufallsschwankungen sein kann. Dazu kann man Folgendes sagen. Der Altersunterschied innerhalb eines Paares zwischen den beiden Versuchspersonen spielt keine Rolle. Auch bei Altersgleichheit, wenn sie im gleichen Jahr geboren sind, wäre hier die Trefferquote sogar 71. Also man kann es eigentlich ausschließen, dass es an einem Hinweis lag von der Altersdifferenz. Das ist mal der eine, der Artefakt zu sein. Die Genauigkeit der Geburtszeit ist ebenfalls irrelevant. Das spricht eher gegen diese Oben-Unten-Thesen, die sowas tendenziell voraussagen. Wenn sie was dazu voraussagt, dann das muss es nicht unbedingt.
Wenn es um ein paar Minuten hin oder her geht, das spricht gegen gar nichts. Das ist eine methodische Erwägung.
Ja, ja.
Nicht nur das, sondern weil halt die Astrologen genau nach Unterschieden die
Ist akzeptiert. Ich würde das so formulieren, wenn sie überhaupt dazu eine Aussage trifft, dann eher in die Richtung, aber nicht in jedem Fall. Subjektive Zuordnungssicherheit, kein Zusammenhang. Sprechen eher auch gegen diese Sache. Anzahl der Worte in den Deutungstexten, kein Zusammenhang. Wie lang ist das oder so? Der Effekt geht nur auf die zweiwertigen Paare zurück. Das scheint aber eine Zufallsfluktuation zu sein. Ich wüsste nicht, wie das zu deuten ist, weil die Versuchspersonen wissen ja gar nicht, ob sie in einem einwertigen oder zweiwertigen Paar sind. Das macht aus ihrer Perspektive überhaupt keinen Unterschied. Der Effekt tritt unter Abzug derjenigen, die dann angegeben haben, sie hatten sie kannten das nicht schon vorher, bei den bei den astrologisch Ungläubigen und Unkundigen genauso auf wie bei den anderen. Das kann es also in der Weise auch nicht sein. Das spricht eher gegen diese Bayer-Hypothese, aber die Unsicherheiten sind trotzdem natürlich enorm, weil wir in vieler Hinsicht dazu wenig Wissens schon erläutert. Es gibt eine deutliche Antwortpräferenz. Die Versuchspersonen wählen tendenziell immer den ersten Text, also den A-Text, lieber aus als den B-Text. Dieser Bias kann allerdings, soweit ich es sehe, diese Tendenz nicht erklären. Ja, da tut sich nichts, weil nämlich A 36 Mal aufgetreten ist und B 40 Mal.
Ja, Edgar, wenn du jetzt zum Beispiel meine Gruppe anschaust, ne? Das waren ursprünglich 14 Personen, davon haben sich 11 richtig zugeordnet und 3 nicht. Und die 3 Falschen waren alles Bähler.
Ja.
Nun, und da war noch einer dabei, der Astrologie-Vorkenntnisse hatte, den haben wir dann abgezogen. Du hast mir dann nochmal eine Mail geschrieben. Dann hatten also 10 von 13 waren dann richtig. Ne?
Ja.
Aber trotz allem, also wenn man jetzt rein, also ich kann es auch nicht erklären, ja, aber wenn man jetzt das so mit einbezieht, also B scheint einfach die schlechtere Wahl zu sein. Ne? Wer möchte schon B sein? Wer möchte schon den zweiten Platz einnehmen oder keine Ahnung, was die psychologische Erklärung ist?
Teilweise ist es sicher, ich muss natürlich die Gesamtzahl sehen, also es ist nicht ganz so ausgeprägt, es ist ja teilweise ist bei dir halt in die Richtung. Aber was man gelernt hat, ist, man muss auf solche Antwortpräferenzen achten.
Ja, aber hier macht ja, glaube ich, du hast gesagt, 36 waren A, 40 B ist ein 10% Unterschied.
Mhm.
Das kann durchaus bei diesen kleinen Fallzahlen ein Bias.
Ja, ja, es kann schon sein, aber wir sind ja sowieso in einem Bereich von der Signifikanzgrenze.
Ja gut, klar, mit Signifikanz sollen wir dafür gar nicht so argumentieren.
Dann Neurotizismus und Lügenwerte. Wenn man die Versuchspersonen aussondert, die sehr geringe Werte haben, von denen also du voraussagen würdest, die haben erhöhte Trefferquoten, dann ist es, wenn man bei Neurotizismus nimmt, habe ich hier ausgerechnet, nur die Werte von bis 4, also die ganz geringe Werte haben, ist die Trefferquote 60%, entspricht dem Durchschnitt. Bei denen, die sehr geringe Werte auf der sozialen Erwünschtheitsskala haben, bis 3, ist die Trefferquote 25%. Das ist allerdings auch eher wenig, ich habe hier die Zahlen nicht da. Also geht auch nicht in die Richtung sozusagen. Ja, das ist und dazu im Großen und Ganzen sagen kann, gut, da mag sich dann jeder mal selber einen Reim drauf machen. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass man nichts genau sagen kann.
Also was du jetzt zum Schluss vorgetragen hast, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Ne? Mein Resümee ist, dass wir nicht ausschließen können, dass sich Leute darunter gemischt haben, die durch bewusste falsche Angaben versucht haben, das Ergebnis in eine Richtung zu bringen, die von ihnen gewünscht, lass mich bitte aufhören, die von ihnen gewünscht war. Das waren zum Beispiel solche, die für die Astrologie waren, das getarnt haben und dann versucht haben, die Trefferquote nach oben zu gehen und zu bringen und du hast versucht, die rauszufinden hinterher. Es ist umgekehrt genauso vorstellbar, dass Leute, die ein vitales Interesse daran haben, die Astrologie in Missgriffe zu bringen, ebenfalls mitgemacht haben und ebenfalls bewusst falsche Angaben gemacht haben oder so nach dem Motto, na, wenn das Horoskop schon recht ähnlich klingt auf mich, dann würde er mich wohl gemeint haben, nämlich ist andere. Ja? Also wenn wir da jetzt noch ein paar abziehen wollen, die sich drunter gemogelt haben von den Pro-Astrologie-Leuten, müsste man eigentlich auch überlegen, ob es nicht andere Leute gibt, weil so ähnliche Fanatiker, die für die Astrologie sind, gibt es auch umgekehrt, ne? Die sind ähnlich einzuschätzen. Und das weiß ich nicht, ob das mit reingeht.
Zum Ersten, ich unterstelle eine solche Motivation ausdrücklich nicht und habe auch keine Hinweise darauf, dass jemand bewusst sein Ergebnis verfälschen wollte. Sondern alle, auch bei dem, wo ich danach gefragt habe, ist das Typische, dass es einfach eine methodische Naivität ist. Man will sehen, was läuft denn da, will da mitmachen sozusagen.
und weil man die Befürchtung hat, vielleicht wäre ich da nicht genommen, wenn ich sage, ich habe mich damit schon viel beschäftigt, dann man will es eben trotzdem, aber die methodische Kompetenz reicht bei weitem nicht aus, habe ich auch am Anfang gesagt, die denken sich da nichts dabei. Ich unterstelle also solche Motivationen gar nicht. Und jetzt noch das umgekehrte Beispiel, wenn ich sie so nicht unterstelle, unterstelle ich sie andersrum natürlich auch nicht. Ich bin noch nie so einer Person begegnet sozusagen und ich kann mir das auch schwer vorstellen, weil derjenige würde eine Ablehnung und auch eine sogar bewusste Verfälschungsabsicht zu Ungunsten der Astrologie ja verbinden müssen mit astrologischem Wissen, um herauszufinden, was ist denn jetzt tatsächlich das Richtige. Und allein diese Korrelationsstudie, Zusammenhang, astrologisches Wissen, Erfahrungen, Glauben, geht ja eindeutig, was ich in der Zeitschrift veröffentlicht habe, in die Richtung, dass eben diejenigen, die da gar nichts davon halten, sich auch gar nicht damit beschäftigt haben teilweise. Deswegen scheint es mir sehr unplausibel.
Es würde ja genügen, beim Persönlichkeit, beim Fragebogen bewusst falsche Sachen anzukreuzen, wo der Astrologe den Probanden fragt, und sich beim Raussuchen der Horoskope das zu nehmen, wo man am wenigsten denkt, dass es auf einen zutrifft. Es gibt Leute, die ja vitales Interesse daran haben, die Astrologie als Unfug zu entlarven. Genauso wie es eine gibt, die ihr vitales Interesse haben, die Astrologie hochzubringen als Klasse.
Ich würde gerne nochmal wieder zur Disziplin.
Mach mal den Schluss noch. Mein Fazit dazu ist, das kann man eigentlich in keiner Weise werden. Es gibt sehr viele Indizien, die zu großer Vorsicht ermahnen. Jetzt noch zu dem einen Astrologen, man könnte jetzt natürlich nach Einzelastrologen aufschlüsseln. Es gab einen, der von der Fallzahl her genügend hatte, von der Trefferquote dann auch um da dieses 5% Signifikanzniveau zu überschreiten, das war der Wärmefüllte. Und er war bei den ersten, mal langsam.
Kann ja Zufall geben.
Weil Waden und ich das gleich auseinandergehen. Okay, da war also die Sache die: 11 von 14 Versuchspersonen entscheiden, die Astrologen. Er hat also Deutungstexte erstellt für 7 Versuchspaare, also 14 Versuchspersonen. Und von diesen 14 haben 11 das in Anführungszeichen richtige oder mit der Hypothese konforme dann herausgesucht. Du hast gerade schon gesagt, eine von den 14 war eine von diesen Besagten, von denen wir uns gerade hatten, also das ist eigentlich 10 von 13. Und wenn man das jetzt ausrechnet, 11 von 14, ich habe es jetzt nicht da, aber es ist auch knapp über die 5%-Hürde drüber, du hast das vielleicht.
Das war 0,029 und wenn man das dann berücksichtigt, dann war es quasi der Schnitt, der hier steht, also 0,04 irgendwas.
Ja, also auch knapp über die Signifikanzgrenze drüber, den einen lassen wir jetzt nochmal hin. Und jetzt gibt es natürlich das Problem, dass ein Statistiker natürlich sofort auffällt, da waren eine ganze Reihe von Astrologen beteiligt sozusagen. Wenn ein einziger Astrologe den Test machen würde, dann würde es auch so werden. Im anderen Fall, wenn mehrere Astrologen sozusagen die Chance hätten, es gab jedenfalls so 6 oder 7, die von der Fallzahl her die Chance hätten, da auch drüber zu kommen. Ne? Und da ist natürlich dann das sogenannte multiple Testproblem. Je mehr Astrologen ich teste, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus Zufall irgendjemand dieses 5%-Niveau überschreitet. Und deshalb muss ich an der Stelle einen Replikationstest machen. Dann erst kann ich wissen, ist das eine von diesen Zufallsfluktuationen im Rahmen des multiplen Testproblems oder ist es das nicht? Und deswegen ist dann ein zweiter Versuchslauf gemacht mit einer neuen Versuchsperson. Und da war es so, dass ich ursprünglich war die Bestrebung auch 14 oder 13, weiß ich gar nicht, zu nehmen, also die gleiche Fallzahl. Es war dann allerdings, da das natürlich schon ganz am Ende war, teilweise die gleichen Fallzahlen zu kriegen, oder nee, die Qualitätsanforderungen waren doch da, die waren alle gleich, aber es war nicht mehr so eine große Auswahlmöglichkeit wie vorher. Es waren also noch ohne weiteres 14 da, dann noch ein paar mehr, glaube ich, oder so, aber vorher bei diesen 14 war dieses Rückgaberecht da, das war kein Problem mehr für Nachschub zu sorgen. Hier waren zwar auch noch 14 da, aber es konnte nicht mehr beliebig zurückgegeben werden. Ne? Aber diejenigen, die bearbeitet wurden, waren nämlich dann 10 sind bearbeitet worden. Und bei den anderen ist erstmal gesagt worden, ich mache jetzt erstmal die 10, und dann sehen wir weiter, ob ich die anderen noch nehme. Und dann habe ich, nachdem die 10 auch bearbeitet waren, mir das angeguckt. Und dann war ich in einer, Methodenkonflikt sozusagen, ob ich das Ergebnis mitteilen sollte oder nicht, ob er noch das bis 13 aufstockt, und ich habe mich entschieden, ihm das gleich mitzuteilen, weil es, es war nämlich so, 5 von 10 waren rechtlich zugeordnet. Und sogar wenn er die restlichen 3, wo er von vornherein gesagt hätte, die erachte ich als schwierig, rechtlich zugeordnet hätte, hätte er immer noch nicht das Signifikanz Niveau erreicht, weil es davon als vergeben war. Also da kam ein Zufallsergebnis raus, und ich halte es im Nachhinein auch so viel besser, weil sonst im Nachhinein, wenn da bei den anderen dann auch Nieden oder sowas wäre, hier ist, habe ich ja total eingesetzt. Nicht so günstig vielleicht. Das Multiple-Problem, dass es sich also hier im Rahmen des multiplen Testproblems um eine zu erwartende Abweichung bei einem der Astrologen
handelt.
Ich sage gar nichts mit Sicherheit. Im Bereich der Statistik ist alles nur, ob jetzt irgendein neues Resultat der Hypothese befördert oder jene. Ne? Gar nicht. Ich mache gar keine definitiven Aussagen.
Also ich war dir auch sehr dankbar, dass du mich erlöst hast, weil es war so, dass wir nur noch ganz wenige zweifach qualifizierte Paare hatten, also wo wirklich zwei echte Personen dahinter standen, und ich dann noch viel mehr Deutungen anfertigen musste, also auch so für Paare, von denen nur einer bewertet wurde. Und ich hatte subjektiv bei diesem zweiten Lauf wesentlich größere Probleme, Horoskoppaare zu finden, die für mich gut unterscheidbar waren. Das war also schon mein Problem. Das mag jetzt für mich ein subjektives Problem gewesen sein. Ja. Vielleicht habe ich mich da auch unter einen besonderen Leistungsdruck gestellt, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird so intern unter Astrologen bemerkt. Der zweite Teil ist mir um Längen schwerer gefallen. Und ich war dann sehr froh, dass er mich erlöst hat, weil mit jedem weiteren Paar, das musste ich mir mehr oder weniger aus den Rücken schneiden irgendwie. Und es war natürlich dann enttäuschend, das zu sehen, dass es also nicht gelungen ist, das zu wiederholen. Wobei ich mir es nach wie vor nicht erklären kann, also so bestimmte Effekte, zum Beispiel, was du eingangs erwähnt hast, dass anscheinend bei den nicht doppelt qualifizierten Paaren wesentlich schlechtere Ergebnisse rauskamen. Ein Effekt, den man logisch ja nicht erklären kann. Hast du ja völlig richtig gesagt. Ich mir auch nicht im Übrigen.
Ja, aber da muss man noch Folgendes sagen. Es ist so, dass bei den bei diesem Test, wo wir jetzt gerade sind, war es so herum, dass halt Doppelqualifizierte besser waren. Beim anderen mit dem Computerhoroskop vorher war es gerade andersrum. Jetzt kann man natürlich sagen, auf die Computerhoroskope legt es sowieso keinen Wert. Ja. Aber in beiden Fällen war es signifikant. Wenn ich die eine signifikant werde, muss ich auch die andere werden. Also
ja.
Ich glaube, man muss realistischerweise davon ausgehen, wenn man so eine komplexe Sache macht, wie das verschiedene Signifikanz ist, treten zwangsläufig an verschiedenen Stellen irgendwo Scheinsignifikanzen auf, weil eben aufgrund dieses multiplen Testproblems. Solange die nicht eindeutig in der gleiche Richtung gehen, sich gegenseitig bestätigen, sind die nicht zu werden, sozusagen. Und das ist natürlich andererseits so, dass man niemals eine exakte Replikation machen kann. Versuchst du uns anderes, klar, deine Stimmung war vielleicht andere, egal das, aber aus einer konservativen Sicht muss man einnehmen, da muss man darauf bestehen, ist das Zweite ein Indiz dafür, von Beweisen rede ich überhaupt nie, aber ein Indiz dafür, dass es sich bei dem Ersten um eine zu erwartende, wohlgemerkt, zu erwartende, ist nichts Überraschendes, zu erwartende Zufallsstruktur gehandelt hat, die zwangsläufig aufführt. Mit der Wahrscheinlichkeit kann man sicher ausrechnen, das habe ich jetzt nicht gemacht, 6, 7 Astrologen hatten die Chance, mal 5 zu, also die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Astrologen aus reinem Zufall solche Abweichungen erzielt, ist wohl, liegt so ungefähr mal grob überschlagen bei 50%.
Aber das bezieht sich ja nur auf die Auswertung auf Astrologenebene, aber nicht auf das Gesamtergebnis, wenn alle Astrologen in den Topf schmeißen. Da ist das ja noch keine, sozusagen, gibt es jetzt nicht unbedingt einen Hinweis. Also du hast ja jetzt nur sozusagen bei ihm repliziert.
Nur bei ihm?
Genau.
Ja, ja.
Das betrifft ja nur die Aussage, was sein persönliches erstes hervorragendes Ergebnis gelangt.
Ja.
Aber nicht, das hat, da kann ich keine Rückschlüsse auf das erste Gesamtergebnis.
Nee, mache ich ja. Ach, genau. Ja, mache ich ja. Das ist, deswegen habe ich es auch abgefunden. Ja. Okay, das dazu. Jetzt zum methodisch zuverlässigsten Teil. So wie kann man, denke ich, sagen, die Zuordnungsentscheidungen der Astrologen selbst. Bis jetzt waren wir ja immer nur bei Versuchspersonen. Da ist es so, dass die Fallzahl leider noch etwas geringer ist. Mit N gleich 40. Ich hätte mir gewünscht, sie ist höher, aber das macht offenbar Astrologen relativ viel Arbeit oder so etwas. Sie sind da davor. Und man muss auch Folgendes sagen. Eine Zuordnungsentscheidung gilt hier pro Paar. Hier sind wir pro Versuchsperson. Also das hier faktisch 80 Versuchspersonen, die gleichen Größenordnungen wie hier. Aber dadurch, dass wir hier im pro Paar, also Versuchsperson hier pro Paar rechnen, Zuordnungsentscheidungen, halbiert sich hier sozusagen die Zahl. Damit natürlich auch wieder die Power. Das heißt, man kann noch weniger trennen, aber das brauchen wir auch gar nicht. Denn von diesen 40 Zuordnungsentscheidungen waren 21 Treffer und 19 Nieten, entspricht 52%. Das ist also ein reines Zufallsergebnis. Da erübrigt sich auch jetzt Subgruppen oder sowas zu machen, da stoßen wir auch angesichts der Fallzahl rasch an Grenzen, obwohl ich es teilweise, ach ja, hier habe ich es sogar gemacht, da ist es so, dass hier, das habe ich jetzt gerade falsch gesagt, da ist es so, dass die einwertigen Paare, da ist es also gerade andersrum, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, ansonsten die einzelnen Unterteilungen hier, das brauchen wir jetzt nicht angehen. Gut, und wenn man davon ausgeht, dass das jetzt der methodisch zuverlässigste Teil der ganzen Sache war, auch wenn die Fallzahl gering ist, aber sie bewegt sich in der Größenordnung, ich würde mal sagen, unter den Wernclark-Experimenten überhaupt, das ist im vorderen Drittel, es gibt noch mehr Fallzahlen, aber es ist schon so die typischen im Wernclark 13 zu 20.
Ja, methodisch dann, ist es sicher das sicherste,
ja.
Aber du hast natürlich von Astrologen sozusagen hier was verlangt, was sie nie tun.
Ja, bei den Fragebögen ja erst recht.
Die Fragebogen zu erstellen,
also,
zu konstruieren, und den dann anzupassen und sozusagen auszuwerten auf eine sehr persönliche, individuelle Art und Weise, aber das ist eine Aufgabe, die wir machen. Und das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, dass man sozusagen den Fragebogen am Schluss macht. Also man hat zuerst zwei Gutachten erstellt, hat relativ viel Zeit reingesteckt. Und dann kommt sozusagen als Nachklapp das, was man sowieso nie macht und was man vielleicht, das ist eine Spekulation als Astrologe, auch nicht so wichtig nimmt, weil man ja denkt, eigentlich geht es ums Gutachten.
Das
aber
kann,
ich stimme dazu, natürlich, methodisch ist
das. Das kann schon sein, aber ich muss natürlich auch sehen, dass die Astrologen selber sich bei den letzten wesentlich mehr zugetraut haben und mehr erwartet haben. Und zwar sowohl die beteiligt waren, als auch sogar die gesamte Astrologenpopulation, dass ich mir hier, wenn hier ein Ergebnis rausgekommen wäre, hätte ich wirklich Schwierigkeiten zu sagen, wo könnte da eine Artefaktwelle sein. Da wüsste ich keinen. Beim anderen könnte man sich einiges denken. Deswegen ist das sicher der zuverlässigste Teil. Und wie man das Ganze jetzt wertet, das überlasse ich selber, brauche ich gar nicht sagen. Ja, zwei Schlussworte. Das eine, Stichwort Rezeptionsfragen, das andere Folgerung für zukünftige Forschung. Das war das eigentlich Interessante, das haben wir jetzt gelernt. Zunächst zur Rezeptionsgeschichte. Im Dezember 2002 kam ein Zwischenbericht heraus mit einem ähnlich ambivalenten Ergebnis oder noch etwas positiver, obwohl es nicht allzu viele Unterschiede. Im Zwischenbericht war es so, dass zu den Computerhoroskopen noch gar nichts gesagt wurde, weil das da zum sehr geringen Teil nur vorlag. Die kamen zum Schluss alle Versuchspersonen, die nicht bearbeitet waren, bei den Versuchspersonen zu haben. Und hier waren wir bei 64%. Das ist also vom Zwischenbericht hierauf abgesunken ist, entspricht der Regression to the Mean-Hypothese. Und in dem Bereich hatten wir das Gleiche, da war also hier unten Zufall. Und das ist also ein ambivalentes Ergebnis und es ist spannend, wie so etwas rezipiert wird. Und das ist also bemerkenswert. Ich habe dazu so einen Stapel von Presse und was mich an Mails darauf erreicht hat. Fast einer der interessantesten Teile. Ich lasse das jetzt allerdings hier weg und sage, das weiß jetzt vielleicht dazu. Die Rezeption sowohl auf der Astrologenseite als auch auf der Skeptikerseite, teilweise noch schlimmer, waren beängstigt. Auf der Astrologenseite ist es natürlich so, teils angenommen worden, als ob das jetzt der Beweis wäre. Ne? Jubel, Freude, was weiß ich etwas. Allerdings noch relativ verhalten. Auf der Skeptikerseite, da trifft der Ausdruck erschreckend wirklich zu, weil da würden teils Unterstellungen als Tatsachen verbreitet in Internetforen und so weiter, die darauf schließen, dass sie überhaupt nicht mal den Zeitungsartikel gelesen haben, um was es überhaupt geht. Da war zum Beispiel so Argumentationen wie, ein Test, wo was Positives scheinbar irgendwie rauskam. Also ist der Verantwortliche, in dem Fall ich, ein glühender Astrologe und deswegen voreingenommen. Weil das so ist, ist das Ganze natürlich sowieso nichts mehr. So wurde argumentiert. Oder zum Beispiel von dem Herrn Hund, da, obwohl im Zeitungsartikel drin stand, dass also die Tierkreiszeichen konstant gehalten würden innerhalb der Paar. Stand ausdrücklich drin. Hat der also verbreitet, dass er ganz einfach die Tierkreiszeichen-Eigenschaften, das hängt da von der Jahreszeit ab und so erklärt sich das Ganze, da ist das aufgelöst. Und das, obwohl also weder es auf dem Test zutrifft, obwohl es im Artikel drin stand und obwohl es überhaupt keine Jahreszeichencharaktereigenschaften in dem Sinne gibt, jedenfalls nach den ganzen Studien, die bisher er sich das vorstellt. Also ist teils erschreckend und auch ganz lustig. Für mich zeigt das, zeigt aber auch die Reaktion von manchen Astrologen auf die nicht so ganz erwünschten Ergebnisse, die dann eben, die Astrologen haben das völlig ausgeblendet, so gut überhaupt nicht erwähnt worden, da ging es immer nur um das. Das zeigt für mich, egal wie das ausginge und vermutlich auch, wenn das sehr eindeutig wäre mit Signifikanz, diejenige Seite, der das nicht recht ist, das ist ein, wird man nie mit irgendetwas überzeugen können. Also natürlich auch traurig, aber das kann man, denke ich, aus dem Material, das ich so gesammelt habe, ziehen. Jetzt Folgerungen für zukünftige Forschung und Experimente in dem Bereich. Da kann man zwei Dinge sagen, meines Erachtens. Das vielfach, was nahe liegt, ist eine Doppel- oder Mehrfach-Feedback-Bedingung zu überlegen. Also nicht nur ein Fragebogen und die Versuchsperson antworten. Also das Erste ist für mich, aus methodischen Gründen auf die Astrologenurteile konzentrieren, nicht so auf die Versuchspersonenurteile. Die methodischen Unsicherheiten sind beim anderen zu groß. Es sei denn, ich ziehe es vollständig anders auf wie bei anderen Tests, die dann allerdings andere Mängel aufweisen und habe da keine lange Wartezeit in Versuchspersonen und so weiter, aber die haben wieder andere Schlüsse. Also auf die Astrologenzuordnungen konzentrieren. Das Zweite, Doppel- oder Mehrfach-Feedback, das also Rückfragen erlaubt ist, damit sind wir wieder näher an der alltäglichen Situation, wo auch Evidenzerlebnisse passieren. Im geringen Umfang ist es ja auch erlaubt gewesen hier, aber einfach nur ganz wenig. Es war nicht ausdrücklich erwähnt, es war nur, falls es nicht da das andere schon verschickt wurde. Faktisch ist es fast nicht gemacht worden. Das könnte man meines Erachtens relativ leicht machen. Man muss aber die Astrologen-Klienten-Interaktion kontrollieren. In dem Augenblick, in dem ich die in einem Raum sitze, ist das extrem haarig. Da rutscht eine unüberlegte Bemerkung voraus, die völlig unbeabsichtigt, und schon ist das Ganze, kann er wieder abreißen, und das ist extrem frustrierend. Man müsste das meines Erachtens, ich gehe nochmal zurück, ungefähr so machen. Also hier haben wir den Astrologen A, hier haben wir die Versuchsperson ohne Paare meines Erachtens. Wenn ich jetzt was ich jetzt vorschlage, ist ein Test ohne Paarbindung, weil dann ist auch das Argument vom Tisch, die Entscheidungen zwischen zwei entspricht auch nicht dem alltäglichen Evidenz. Das ist sicher richtig. Ich glaube zwar nicht, dass es sehr ins Gewicht fällt, aber man will es ja so gut optimieren, wie es irgendwie geht. Dann haben wir einen Versuchsleiter, VL, der steht hier dazwischen, die sind nicht im gleichen Raum zumindest oder so. Und über diesen Versuchsleiter besteht also sozusagen eine Pipe. Von da kann also in beide Richtungen das mehrfach hin und her gehen. Aber nicht so, dass das, was hier rüber geht, sofort an den geht, sondern erst hier. Der guckt sich heutzutage Kanäle, ist kein Problem. Also ich denke, das muss man verschriftlichen können. Die Astrologie ist, also mein Gott, wenn man die Umfrage macht, ein Drittel, das ist, was Astrologen machen in der Praxis, ist verschriftlich, sagen die Umfragen. Verschriftlich ist wichtig, damit kann man es auch im Nachhinein kontrollieren und dokumentieren. Das heißt, da geht es per Mail hierher, der Versuchsleiter kontrolliert, ist denn hier was drin, was verdächtig ist? Wenn nein, geht es weiter. Und wieder zurück, und das kann eben beliebig hin und her gehen. Und warum braucht man keine Paarzuordnung? Die Versuchsperson hier bewertet einfach auf einer Skala den Grad ihres Evidenzerlebnisses. Von sehr stark bis sehr gering. Und das macht sie nicht nur einmal, sondern nach jeder Interaktion. Das heißt, wir haben hier auch die Dynamik der Gesprächsentwicklung. Wir können genau identifizieren im Nachhinein, jetzt ist da die Evidenz, eine starke Evidenz aufgegeben, woran lag es denn jetzt? Und können das, und das ist ganz wichtig, dass wir mal von diesen Oben-Unten-Theorien wegkommen, oder von dieser einseitigen Fixierung. Wir können da auch Hypothesen psychologischer Mechanismen oder so weiter dann genau hier schneiden, wenn das denn so ist. Man könnte sogar, ich hätte da überhaupt nichts dagegen, ausschließlich mit falschen Geburtsdaten arbeiten. Die Oben-Unten-Theorien hat sich bis jetzt also nicht fruchtbar erwiesen. Das ist in keinem anderen Bereich, wie die erste Folie, dieser Kreis mit den Segmenten, in keinem anderen Bereich ist so viel Energie in Forschungsmethoden veröffentlicht worden wie im Oben-Unten-Theorien, bei keinem kam so wenig raus. Ein extremes Missverhältnis. Ich will nicht sagen, dass es so ist, vielleicht demotiviert man da auch manche, ich hätte kein Problem damit.
Vor allem, die Astrologie natürlich auch mal sagen, was nicht mit rein.
Ja, das recht, das hast du schon recht.
Kein Vorteil, wenn
hast du schon recht. Hast du recht, naja, das ist okay. Hast recht, gebe ich dir zu. Wobei es so ist, dass die Versuchsperson nicht wissen sollte, dass manche Daten, Geburtsdaten falsch sind. Sonst sind wir wieder von der Evidenzsituation weg. Nicht nur, dass er demotiviert oder so, sondern auch Evidenzsituation weg. Der Astrologe kann es wissen und
das lördert ja die Motivation eher, wenn
Moment,
er
nicht weiß. Moment, der Astrologe darf natürlich nicht wissen, ob das hier das, was er gerade bearbeitet, das Richtige oder das Falsche ist. Das darf er nicht, das ist ganz klar. Das darf der Versuchsleiter nicht mal. Wir müssen ja eine Dreifachverblindung einführen. Doppelblind reicht hier nicht mehr. Sag gleich warum. Und zwar deswegen muss der Astrologe das wissen, dass hier entweder ein richtiges oder ein falsches Geburtsdatum er vorliegen hat. Man muss ja gegenüber dem Astrologen begründen, warum er das Geburtsdatum nicht nennen darf und da keine Entspielungen machen darf und so weiter. Ne? Wie sollte man dem das gegenüber begründen? Er wird es ja auch im Nachhinein hineingelegt fühlen und so weiter. Meines Erachtens darf der Astrologe wissen, dass mit einer 50-50 Wahrscheinlichkeit ist er wohl am sinnvollsten, der entweder ein rechtes oder ein falsches Geburtsdatum hat, dass was Interessantes dabei rauskommt und das deutet er dann halt. Der Versuchsleiter darf auch nicht wissen, ob wir im konkreten Fall ein rechtliches oder ein falsches Geburtshoroskop vorliegen haben, weil über ihn geht er in der Aktion, er sagt teilweise was Daten und was nicht. Eine Doppelverblindung mit Versuchspersonen, Astrologen reicht folglich nicht aus. Wir brauchen einen dreifach blinden Test, bei dem es noch eine Dritte, Versuch leider zwei nenne ich es mal, weil es ist eigentlich nicht, es ist ein Randomisierer. Ein Randomisierer R, der nichts anderes macht, als zu einer bestimmten Versuchsperson, die hier kommt, mit einem vielleicht vorgegebenen Algorithmus auszuwürfeln, kriegt jetzt der ein rechtes oder ein falsches Geburtsdatum, der hier weiß, dass nicht bis ganz zum Schluss der Experimente nicht. Also ein dreifach verblindetes Design. Das wäre das Sinnvolle und das Erfolgskriterium sozusagen oder das Zielvariable ist die Ausprägung des Evidenzgefühls sozusagen in Abhängigkeit von der Variable richtiges, falsches Horoskop, Beratungstechnik des Astrologen und so weiter und so fort.
Aber ich denke, ein Problem ist noch dabei, wenn der Astrologe weiß, hat zu 50% ein falsches Horoskop.
Ja,
das wird sein Handeln, seine Art überhaupt
zum Beispiel die Interaktion sehr stark beeinflussen.
Also im Prinzip sollte er davon ausgehen, sind alles Richtige und man müsste halt,
das meine ich auch,
mal, also wenn es halt ethisch vertretbar ist,
also sonst wird ganz viel Kapazität dafür abgezogen, dass er jede seiner Deutung hinterfragt. Und überlegt, habe ich damit eine Chance, kann ich das bringen? Und da ist
also
zu 80% in einem ganz anderen Geisteszustand als bei einer normalen.
Es gibt da zwei Fragestellungen, die man trennen darf. Muss erstmal, kriegt der Astrologe überhaupt mitgeteilt, dass es auch falsche gibt? Und zweitens, wenn, kriegt er den Prozentsatz mitgeteilt? Wenn man den Prozentsatz nicht mit, das ist methodisch auf jeden Fall erreicht, wenn man ihn nicht mitteilt, macht sich der Astrologe selber subjektive Modelle, wie viel das ist, das beeinflusst ihn, da man die subjektiven Erwartungen, wie viel falsch sie nicht machen kann, manche denken sich vielleicht sogar alle falschen, ist dann reingelegt werden oder so, ist das ganz schwierig, weil deswegen ist es sinnvoll, wenn das einem Astrologen mitteilt, wie viel Prozent oder wie die Wahrscheinlichkeit ist.
Aber sinnvoller ist doch ihm das gar nicht mitzuteilen. Also, dass er
ja,
nicht davon aus,
ja, richtig, das wäre zu überlegen, wie man das machen kann, ohne dass der Astrologe sich im Nachhinein getäuscht fühlt. Und zweitens, dass man dem Astrologen plausibel machen kann, warum er kein Geburtsdatum nennen darf. Das darf er ja nicht. Wenn er da seins nennt und
Man könnte vielleicht es so machen, dass man dem Astrologen mitteilt, dass er zu denen gehört, die richtige, möglicherweise zu denen gehört, die richtige oder die falsche Daten hat. Dass es sozusagen ausgewürfelt wird. Das wäre noch ein Gedanke.
Ja, problematisch. Also ich ehrlich gesagt, ich würde mir als Astrologe gehörig verarscht vorkommen.
Ja.
Ich meine, was messen wir denn dann? Was ist Evidenz? Ne? Ich meine, neulich war im Babywissen so ein typischer Test, wo man 25 Leuten die gleiche Horoskopdeutung gegeben hat. Und die haben sich alle ganz doll, die meisten haben sich ganz doll in diesen Deutungen wiedergefunden. Das ist ein alter Trick der Skeptiker, mit dem man meint, die Astrologie widerlegen zu können, indem man halt jemand eine psychologisch nette Beschreibung gibt und er sagt, ja klar, da finde ich mich voll drin wieder. Und ähnlich ist es dem psychologischen Geschick dieser Person, das braucht nicht mal ein Astrologe zu sein, das kann ein ganz normaler Psychologe sein, zu verdanken, inwieweit der andere ein Evidenzerlebnis hat, also die Versuchsperson. Also ich glaube, es ist zwar nett, sowas zu machen, aber die Astrologie testet man damit höchstwahrscheinlich nicht, sofern man das überhaupt kann. Naja, weil ich unterstelle einfach mal, dass ein Astrologe, der Leute berät, auch ein gewisses psychologisches Einfühlungsvermögen hat und aus den Antworten und Reaktionen der Versuchsperson natürlich passende Reaktionen wiederum für sich ableitet, sodass es immer zu einem angenehmen, harmonischen Austausch kommt, ja.
Nein, aber das ist etwas anderes als bei diesen Skeptiker-Tests. Die Skeptiker-Tests haben gar keine Kontrolle mit richtigen Geburtsdaten. Deswegen ist es uninteressant. Aber hier habe ich das ja. Hier kann ich vergleichen. Aha, diejenigen, die das richtige Horoskop bekamen, die hatten so einen Ausschlag auf der Evidenzskala sozusagen, die das falsch bekamen, das die Hälfte. Wenn das so ist und da sonst nichts schief geht, wäre das meines Erachtens ein Indiz, wie ein Beweis oder ein Indiz für die Richtigkeit solchen Orakeln zusammen.
Ich hätte noch eine Frage zum zurückliegenden Test. Also waren wir jetzt schon bei einem 19. Darf ich noch eine Frage zu den Ergebnissen vorstellen? Wenn du es nochmal runterblättern könntest, das Blatt. Ja. Weil, wenn ich die Zeit habe, kann ich eher
vielleicht,
was
dazu sagen. Vielleicht kann ich noch einen Satz anfangen, dann habe ich das abgeschlossen. Ich bin weiterhin der Ansicht, dass man keine Versuchspersonenselektion betreiben sollte, solange es nicht aufgrund bisheriger Studien empirische Belege gibt, dass die Variable tatsächlich eine Rolle spielt. Sonst macht man sich verrückt. Man kann die erheben. Erheben ist gut, die Varianten, aber keine ausschließen. Also ich bin dagegen, da Neurotizismus und sonst damit etwas, sonst es macht nichts.
Vielleicht eine Möglichkeit, die man dem Astrologen beibringen kann, wieso er den Geburtstag nicht nennen sollte. Also ich kann ja sagen, es ist ein Test, der unterschiedliche Astrologiekenntnisse bei der Versuchsperson misst. Und manche kennen sich sehr gut aus und andere wenig. Und deswegen soll man nichts sagen. Also ja, so auf so eine Schiene argumentieren. Aber gut, das
muss man irgendwie beide. Meine Frage. Also ich habe es nachvollziehen können, die Rechnung. Frage habe ich noch. Also je größer das N, desto weniger, also desto niedriger darf er die Trefferquote sein, um eine Signifikanz nachweisen zu können, ne? Zumal einfach ausgedrückt. Bei größerer Stichprobe darf die Fehlerquote höher sein. Ja? Wenn du 1000 Fälle hast, dann reichen vielleicht 55%.
Bei großen Fallzahlen kannst du kleinere Effekte nachweisen.
Ja. Auf was ich hinaus will, ist es möglich, das zum Beispiel auch zu addieren, die Zuordnungen bei den Computerhoroskopen und die Zuordnungen bei den persönlich erstellten Horoskopen, um dann herauszufinden, ob überhaupt der Effekt da war, weil wir haben ja bei allen Zahlen ein Plus, ne? Wir sind immer zwar im Zufallsbereich, wie du sagst, aber wir sind in der oberen Hälfte. Mhm.
Ja, also.
Was wird sich denn dann ergeben? Weil das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf schnell nachrechnen.
Ich habe das ehrlich gesagt gar nie gemacht, weil ich nämlich von vornherein in meinem Protokoll, und ich arbeite das genau ab, weil ich mehr und weniger drin habe, alle drei Töpfe immer getrennt zu analysieren, sondern nicht zusammengeworfen werden. Sonst hätten sich nämlich vorher die Astrologen schon beschwert, was mit dem Computer rausgucken werden, in einen Topf geworfen und so weiter. Deswegen habe ich vornherein gesagt, jeden, den ich damit zu tun hatte, es wird hier drei Töpfe nicht in einen Topf geworfen. Mhm. Wenn man es hier tun würde, wäre könnte schon sein, dass wir da auch wieder knapp über der Signifikanz drüber sind. Das kann ich jetzt.
Das ist ganz schwer zu berechnen, weil wenn du hast ganz wenige Fallzahlen, dann machst du die zusammen. Teilweise sind die aber doch gar nicht unterschiedlich. Ne? Also,
ich nehme an, es wäre auch knapp signifikant. Na gut, man hätte halt, sagen wir mal so, man hätte 170, wir wären ungefähr bei 220 N hier und bei 53, das macht zwei Drittel aus, dann sind wir bei vielleicht 55%, das käme etwa
raus. Ja, aber man muss auch aufpassen, sind das dann unterschiedliche oder sind das nicht teilweise dieselben, die Computer
hoch? Nein, alles verschiedene. Unterschiedliche, die darf ich schon addieren, die sind unabhängig. Und das hier ist mit einiger Wahrscheinlichkeit auch knapp über dem Signifikanzniveau drüber, wenn ich mir das so ansehe. Würde ich mal vermuten müssen, aber ausrechnen.
Aber deutet das dann nicht auf einen Effekt hin?
Nein, ich darf das nicht machen.
Ja, aus das Ausstrahlen, aber wie können wir denn das interpretieren? Jetzt Ergebnis offen interpretieren.
Regel Nummer 1 bei solchen Experimenten: werde post hoc nicht anders aus, als du es ursprünglich hattest.
Okay.
Kardinalsünde machen viele, ich mache das nicht. Deswegen getrennt. Die Tatsache, dass es, aber sogar wenn man es machen würde, wäre dadurch nicht viel gewonnen, weil die ganzen Bedenken, sage ich mal so, die wir hier ja haben, gegen die Personen, Bias und so weiter, die fallen ja nicht weg, indem ich auf die Signifikanz ist ja gar nicht das Entscheidende sozusagen. Das Ganze wird dann nicht echt oder sowas, dann habe ich damit vielleicht nur den Bias in den signifikanten Bereich hineingebracht. Vermutlich sogar, wenn Bias dahinter steckt. Da sind wir nicht schlauer, wenn wir das machen. Ich könnte höchstens
dadurch die Subgruppenanalysen noch ein bisschen ausbauen sozusagen. Und gucken, dann habe ich bei dem Subgruppenvergleich größere Spielräume und kriege da vielleicht raus, das könnte man mit Bauchschmerzen und ausdrücklichen Hinweis, dass man das vorher nicht so geplant hat, bei der Auswertung vielleicht machen.
Das
wäre nämlich gerade an der Grenze.
Dem, der die Meta-Analyse macht, der schmeißt sie nämlich dann wieder zusammen.
Ja, ja, nein, ja, das habe ich, das habe ich von Ihnen schon mitgeteilt, das hat er nicht. Das ist mir genau gesagt, auf keinen Fall zu machen. In der Meta-Analyse, okay, geht es dann wieder zusammen. Entschuldigung, hast du recht. Aber ich glaube, man gewinnt dadurch nichts. Also es ist höchstens scheinbar, wenn man sieht, okay, da ist es irgendwie bekanntes, aber die Unsicherheit. Die bleiben.
Ja gut, eins muss man aber schon sehen. Also sagen wir mal, auch gerade vor dem Hintergrund, woran man das vielleicht nicht vergleichen darf, aber wenn man Ergebnisse aus der Paarpsychologie kennt, was auch nochmal ist, da liegt man ja mit bei 53% schon im wünschenswerten Bereich. Ich meine, das ist eine andere Sache. Aber wenn wir sehen, dass wir jetzt unter allen drei Bedingungen, auch unter der Sicherung, überall eine Abweichung in eine Richtung bekommen.
Moment, das eine einzige Zuordnungsentscheidung. Da, so, da kann ich mich nicht
anlassen. Ja, okay. Trotzdem. Dann ist das ein Hinweis, dass es vielleicht lohnenswert sein könnte, weiter zu gucken.
Ob es lohnenswert ist, ist natürlich immer in das subjektive Entscheiden eines jeden gestellt. Ich dann mir das angucke, ist für mich das Fazit, sowas mache ich nicht noch ein zweites. Sondern ich konzentriere mich auf andere Dinge. Und das sind die ganzen, was wir hier auf der rechten Seite gesehen haben, diese ganzen Zusatzdinge, das ist viel spannender teilweise, was da rauskommt, finde ich, als hier, wo man dann landet bei, ja, bestenfalls, ich weiß nicht so genau.
Ja, ich meine, frustrierend ist ja auf jeden Fall, weil ich meine, keiner Astrologen soll sowas behaupten, ja, das ist nur im Prinzip 53%, da kann keiner der Astrologen zufrieden sein.
Naja, die Referenzen sind, wie gesagt, die Evidenzerlebnisse und die davon abgeleiteten Erwartungshaltungen und nicht die parapsychologischen, das ist eine ganz andere Geschichte.
Nochmal zur Ordnung rufen, in 10 Minuten müssten wir hier gehen, denn wir erwarten uns oben relativ pünktlich.
Alles klar, dann machen wir das.
Also du machst ja das, was du jetzt zum Schluss vorgestellt hast, das Design, das läuft ja auf der verschriftlichten Ebene, ne?
Das ist ein, dann, ich mache das, also ich habe da gar keine Zeit. Ich muss erstmal da, das beschäftigt mich mindestens noch 2 Jahre. Das ist also abgelehnt. Das da ist etwas, was aus meiner Sicht wesentlich weniger Aufwand sogar verbunden ist als das. Und heute mit der, vor 10 Jahren wäre es ein Problem gewesen, aber heute mit E-Mail ist kein Mensch.
Also du könntest damit zum Beispiel auch die psychologischen Horoskopdeutungen vom Astrologie Zürich hervorragend evaluieren, finde ich.
Also ich glaube, man sollte vor allem Folgendes machen. Wichtig sind die theoretischen Überlegungen vorher. Man sollte dieses Kreisdiagramm, das ich gezeigt habe, ausführlichst überprüfen vor der Variablenerhebung, sich nicht nur auf diese richtig-falsche Horoskope, also die oben unten links konzentrieren. Jeder nicht naive Mensch, sage ich mal so, der die ganzen bisherigen Studien kennt in dem Bereich, muss darauf ansetzen, dass mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit hier nichts herauskommt, muss ich einfach so sagen. Kein einziger der Tests, der Zuordnungstests von mir oder von irgendjemand anders sind perfekt. Es gibt überhaupt keine perfekten empirischen Tests in der Wissenschaft. Die haben alle ihre Stärken und Schwächen, auch der hat Schwächen. Da hat insbesondere aus meiner Sicht der zu geringe statistische Power, dass wir unter bestimmten Umständen zusammenhängen und so weiter. Aber dafür hat er andere Vorteile. Aber es ist ganz entscheidend, dass man nicht darauf rechnen kann, wenn ich so mache, kriege ich einen großen Erkenntnisgewinn raus, und das ist es okay. Also muss ich auch auf, zumindest auch auf andere Pferde setzen. Da muss man sich sehr genaue Gedanken machen, auch hinsichtlich dieser psychologischen Mechanismen. Wie kann man die operationalisieren? Mir das fragen, worauf muss ich achten? Da kann man nicht theoriefrei sozusagen hingehen, dass mir irgendwie auffällt. Da muss man gründliche Gedanken reinstecken, denke ich. Das ist der Punkt.
Und das, was das Letzte jetzt, das ist ja auch schon eher was Qualitatives, ne? Qualitatives Design.
Ja, es obwohl auch der Test hat viel Qualitatives. Ich habe mich gegenüber manchen Astrologen, die immer so mit der Statistikkeule gekommen sind. Es gibt so gewisse Feindbildschlagwörter von Astrologen. Wissenschaft, Materialismus, Statistik, das gehört da so rein. Und ich habe immer gesagt, dieser Test ist keine Statistik. Das sind alles Einzelfallanalysen. Ist im Prinzip nichts anderes, was du auch in der Alltags machst. Du hast zwei zur Auswahl, du entscheidest dich, wo ist denn da die Statistik? Und die Versuchsperson, ja, schau nur, welchen Text finde ich jetzt auch nicht zutreffend. Ich sehe da keine Statistik in dem Sinne. Es ist halt eine Reihe von 200, wenn man die Fallzahlen alle zusammenzählt, so 270 oder so etwas, Einzelfall. Jeder wird gesondert behandelt. Nie werden irgendwelche Merkmalskorrelationen berechnet, dass das Merkmal dieser Ganzheit des Horoskops nicht erfüllt wird. Für jedes Paar gibt es einen extra gesonderten individuellen Fragebogen. Da ist nichts, womit der Statistik irgendwie drüber liegt. Das einzige Statistische ist, dass man eben die Einzelfallanalysen zum Schluss irgendwie gesammelt betrachten will. Das liegt doch nahe.
Ja, klar, das soll hier auch immer kombiniert werden. Das ist schon.
Faktisch ist das auf der ganzen Forschung, bis es eben zu einer Zuordnungsentscheidung kommt, sehr qualitativ. Das natürlich aber hier auch. Ne? Das ist klar. Aber ich tendiere immer dazu, an irgendeiner Stufe muss dann das Qualitative, das vorgeschlagen ist, auch ins Quantitative umspringen. Ich will wissen, wie stark ist dein Evidenzgefühl sozusagen, dann kann ich das auf einer Skala und ist sinnvoll vielleicht in der offenen Frage noch erläutern und so weiter, dass man das sieht, aber ich muss es ja vergleichen können.
Wenn man an einer Stelle kommt, sie indirekt rein und das ist schon in dieser Entscheidung, dass ich nicht sagen kann, naja, das eine trifft auch zu, aber eben nicht so stark als das andere, sondern ich muss mich halt für eins entscheiden, aber da kommt man nicht drum rum. Aber sonst steht hier schon zu, das ist ein völliges Missverständnis.
Also ich hätte noch...
Vielleicht würde ich einfach nochmal sagen, ich finde das doch klasse, wie du das durchgezogen hast, also mit diesem ganzen...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich geahnt hätte, was da alles zusammen, wenn ich mich niemals auf das eingelassen hätte, das ist also dir sozusagen zu verdanken, wenn da nicht so ein Anstoß gekommen wäre. Das Projekt hat sich ja auf vielfältige Weise entwickelt, weil man es dann schon irgendwie